Hallo. Herzlich willkommen zu.
Ich begrüße
euch LK Jazz Impros und ich begrüße meinen Co-Host Felix Johannes Friedrich Freiherr von Weikthausen, Feuilletonist des Zeitmagazins, Experte für Rap, Pop, Jazz und Hochkultur.
Ich versuche immer so in die Lücke zu gehen, wie in so ein Backup-Rapper.
Ha! Hallo!
Oder wie im Jazz auch, da spielt man ja auch gerne auf Lücke.
Das ist sehr gut, das passt wahrscheinlich ins heutige Thema. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, was wir eigentlich später besprechen werden, denn wir sind Impros, auch genau wie ihr da draußen.
Dieser Podcast ist Jazz, wir heißen LK Jazz und das ist auch Deutschlands relevantester Jazz-Podcast, in dem aber auch sehr oft gar nicht über Jazz geredet wird.
Fast nie. Ja. Vor allem, seitdem du ja Feuilletonist geworden bist, reist du ja wirklich mit den Gangster-Rappern dieses Landes bis ganz nach unten und mit den mittelständischen Popbands unserer Zeit quer durch Deutschland. Ich frage mich, wie du das alles hinbekommst, weil du ja zeitgleich auch noch in Wiesbaden oder was weiß ich immer unterwegs bist, an irgendwelchen Theatern, natürlich, klar, Hochkultur, bist ja auch noch immer noch Spezialist.
Richtig. Ich bin jetzt gerade. Wie machst du das? Jetzt gerade bin ich in Hamburg, ich muss aber gleich nach Wiesbaden, das hast du richtig erkannt. Also nach Beendigung der Aufnahme werde ich mit Hilfe der Deutschen Bahn nach Wiesbaden reisen wieder.
Ich werde jetzt erstmal einen Kombucha trinken. Ich bin nämlich gesponsert von der Firma Roy. Mhm. Also nur dieser Teil, der Berliner Teil des Podcasts wird gesponsert von der Firma Roy. Und die haben jetzt ein ordentliches Sümmchen überwiesen, damit ich jede Folge eine neue Sorte Kombucha probiere. Diesmal ist es Cucumber und Mint.
Ja, ich habe mal in London, weil ich ja Deutscher bin, German, habe ich mal probiert, einen Kombucha zu bestellen an der Bar. Da war groß Entsetzen. You mean Kombucha?
Kombucha?
Kombucha. Kombucha.
Wo kommt dieses Getränk eigentlich ursprünglich
her? Irgendwas fermentiertes, wahrscheinlich Korea. Nein, ich glaube aus dem asiatischen Raum.
Aus asiatischer Raum?
Ja. Mhm. Fermentiert heißt in diesem Fall.
Es schmeckt fantastisch, muss man wirklich sagen.
Irgendwas mit Pilzen, glaube ich. Das ist eine Art Pilzgetränk.
Ja, ist ein Pilzgetränk.
Also wie reines Pilz. Aber nicht das deutsche Pilz, sondern Pilz mit Z.
Nee, Pilz mit Z. Also wir könnten das gleiche mit Steinpilzen zum Beispiel machen.
Ja.
Oder Pfifferlingen.
Du hast ja auch Freunde im Rap-Bereich, die gerne Pilze sammeln, wenn du schon auf diesem Rap-Thema so rumreitest. Mm. Mir ist aufgefallen, wir sagen gar nicht mehr die Folgentitel. Früher hast du immer die Folgennummern.
Die Nummer.
Früher hast du immer die Nummer gesagt und da dachte ich manchmal schon so, ist das gut, dass er jetzt die Nummer sagt, nicht, dass wir dann irgendwie Folgen tauschen oder sowas. Jetzt vermisse ich's. Wir sind in Folge 130.
Absolute Jubiläumsfolge, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt nicht viele Jazz-Podcasts auf dieser Welt, die so lange durchgehalten haben.
Ja.
Und wir feiern mit euch, wir feiern mit uns, wir sind dabei. Wir sagen weiter so, wir sind da an was dran. Wir werden noch 130 Folgen, weitere Folgen mindestens machen, wenn nicht 140.
Ja, aber wir sind auf 999 beschränkt. Wegen der Zählweise, weil wir machen ja immer Raute 0. Ja. Am Anfang 001 und jetzt sind wir Raute 130 und da sind wir bei dem richtigen Thema, was ich eigentlich noch nachtragen wollte, weil vielen Dank auch für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zum Thema die 2000er letztes Mal, das scheint euch ja brennend zu interessieren.
Ja, einfach viele Nuller-Kids bei uns.
Ja, genau. Und dann ist es nämlich ganz interessant, weil wir haben ja vergessen zu erzählen, dass das Jahrtausend ja losging oder das Jahrzehnt mit dem Millennium-Bug.
Stimmt. Aber das hatten wir in der Internetfolge, oder?
Das kann sein, nur der Millennium-Bug funktionierte ja genauso. Muss ich ja vorstellen, dass also das Internet eigentlich noch in den Kinderschuhen. Trotzdem hatten alle Leute Angst, dass weltweit Computersysteme abstürzen, weil, ich glaube, die Begründung war, weil man quasi viele Jahreszahlen nur mit den letzten zwei Ziffern in so Datensätzen hatte. Ah. Also statt dann nur 99. Und dann dachte man, oh Gott, wenn das jetzt auf 00 umspringt und nicht die Zählung weitergeht, 1999 auf 2000, dann geht alles kaputt. Und so wird das auch bei uns
sein. Das könnte uns passieren, meinst du?
Genau, der Millennium-Bug.
Ah. Wir müssen da mal Olaf Zimmermann fragen. Liebe Grüße, der hat tatsächlich 1000 Folgen Elektrobeats gemacht. Das ist eine Sendung auf Radio 1.
Ah.
Über elektronische Musik.
Und die kommt 1000 Folgen. Wahrscheinlich wöchentlich, oder?
Nee, der ist auch mittlerweile in Rente. Aber der hat das über Jahrzehnte gemacht.
Also ja, 20 Jahre, 1000 Folgen. Wenn das Jahr 52 Wochen hat, bisschen schneller.
Ja, genau.
So. Aber vielleicht ist er mal im Urlaub. Mir ist noch was aufgefallen. Ist
gerne im Urlaub.
Und zwar, ich war in Wiesbaden, fahre da ja auch gleich wieder hin. Und da gibt es einen Dönerladen, der heißt Döner 2000.
Ja,
da habe ich mich erinnert, ich bin zum Beispiel aufgewachsen in Hamburg in den 90ern in direkter Nähe zu einem Blumengeschäft, das Blume 2000 hieß.
Blume 2000. Und es gab auch am Bahnhof Altona, meine ich, wie hieß denn das da, Holstenstraße, gab es auch einen Döner 2000.
Ah, okay. Und in der Bahnfelderstraße ist das, glaube ich, da gibt es den Kiosk 2000.
Ja, die haben sich nicht dann irgendwann umbenannt, als es so ein bisschen albern wurde.
Ja, das finde ich so interessant, weil das scheint ja so zu sein, dass in den 90er Jahren oder im 20. Jahrhundert es wahnsinnig futuristisch klang, wenn man ein Geschäft oder eine Marke oder ein Song oder ein Label irgendwas mit 2000 nennt.
Ja, irgendwie hat man immer gedacht, das neue 1000 bricht noch an, selbst in den Nullerjahren. Also in den 10er Jahren habe ich ja mal ein paar Folgen Filmmusik gemacht für die Serie Neues aus Büttenwader, NDR-Serie. Ja. Und ich wurde irgendwann gefeuert mit der Ansage, ja, wir müssen Neues aus Büttenwader ins nächste Jahrtausend bringen.
Ja.
Und da war das Jahrtausend ja schon längst angebrochen. Ja. Deswegen habe ich das wirklich verstanden. Weil ich war ja eigentlich derjenige, der es ins neue Jahrtausend gebracht hat schon. Aber dann wurde ich so als Boomer dargestellt.
Nur ins falsche Jahrtausend anscheinend.
Ja, bestehen ja eigentlich, diese ganze Serie besteht ja nur aus ganz alten Leuten. Und ich war eigentlich der Junge. Und es hieß da, wir brauchen jetzt so richtig junge Leute, die es ins nächste Jahrtausend bringen. Ja.
Vielleicht was also, mit Hip-Hop.
Ja, das mit Rap. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Serie ist mittlerweile nicht mehr, aber ist ja auch der Protagonist. Leider verstorben, liebe
Jan Grüße, Vedder, Jan Vedder.
Rest in Peace. In den Himmel.
Ja, unser Kommissar vom Großstadtrevier, daher kennen wir ihn ja eigentlich.
Ja, ich kenne aber auch noch Arthur Braus. Kennst du den auch noch?
Nein.
Das ist der davor.
Okay.
Das ist der davor, ja.
Großstadtrevier mit einem Titelsong der Gruppe Truckstop. Mhm. Große Fische, kleine Haie oder sowas. Kleine
hab
Haie, große
Fische. Geliebt.
Genau.
Das als Kind habe ich gerne geguckt.
Auch das Hamburger Schule-Label Lastor hatte ein Elektronik-Unterlabel, das hieß natürlich Ladomat 2000. Auch das klang in den 90ern nach Zukunft. Mhm. Oder der Song von Pulp, Disco 2000. Und wenn man heute irgendwas 2000 nennt, also wenn wir jetzt sagen würden, Podcast.
Wie gefällt dir die Gruppe Pulp? Bist du der Fan jetzt oder so? So klingt das doch die ganze Zeit, oder?
Hast du
noch nicht mal angemacht?
Ich mag,
im Taxi
gerne,
in Porto.
Ja. Ich mag sehr gerne die Gruppe Pulp.
Gefällt ja gut.
Ja, das gefällt mir.
Sprechen wir einfach gleichzeitig. Das muss sein im Podcast.
Das ist, da kann ich jetzt überhaupt nicht drauf einsteigen auf einen Pipe-Rant. Gefällt mir sehr gut. Jarvis Cocker, sehr moderner, gut alternder Herr. Und die haben, glaube ich, auch gerade eine Platte gemacht.
Sehr gut.
Machte auch mal jemand an in meiner Nähe und da dachte ich auch, ja Mensch, das klingt irgendwie wie Pulp, aber trotzdem nicht irgendwie so gewollt retro. Also bin ich aufgeschlossen, pumpe ich jetzt nicht so. Aber ich habe mich früher immer gefreut, wenn im Musikfernsehen.
Du findest natürlich Pulp
kommen.
Oasis gut, du findest natürlich Pulp gut, ist ja klar.
Ist ja klar.
Die Rollen sind verteilt hier wieder im Podcast. Ich bin niederes Bürgertum, du gehobene Upper Class. Du weißt Bescheid, du weißt, wo die guten Platten stehen. Ich hab's schon verstanden.
Ja gut, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Du kannst ja dich ja mal aus meiner Plattensammlung bedienen. Vielleicht findest du da auch was für dich.
Ja,
zum Beispiel
sehr gern.
Auf der Expo 2000, die gab's natürlich auch.
Ja, waren wir zugegen?
Ich war da nicht. Hast du da Schulausflug gemacht? Oder?
Schulausflug.
Ja, ich war da nicht.
Ich habe gehört, es wurde gekifft.
Aber es klang alles nach Zukunft.
Ja.
Genau, das war mein Nachtrag zum Jahr 2000.
Ja, schön.
Was hast du nachzutragen?
Ja, ich saß neulich in Porto mit den Veranstaltern eines Konzerts, wo ich ja, wie gesagt, eine neue Rolle einnehmen musste. Ich war der Pianist bei einer Band namens Goodwin und das war diese Form von Show, wo man so abgeholt wird vom Promoter und dann geht man am Tag vorher nochmal essen, irgendwie einen Tag früher angereist. Du kennst es, du warst mit mir auch schon öfter auf solchen Konzerten, wo man so eine besondere Behandlung bekommt vom Promoter und dann wird aber so ein bisschen erwartet, dass man auch zusammen rumhängt. Und ich muss ja wirklich sagen, ich bin ganz stolz auf euch, wie gut ihr das immer macht. Weil ich habe jetzt mal die Erfahrung aus einer ganz anderen Perspektive gemacht, nämlich aus eurer.
Aus unserer?
Aus der Sideman-Perspektive. Ja. Dass man an so einem Essenstisch sitzt und nicht die ganze Zeit Fragen gestellt bekommt, sondern so daneben sitzt. während sich alle Leute um den Protagonisten scheren und da mit dem reden wollen über irgendwas. Und das muss ich sagen, es hat mir nicht so gut gefallen. Irgendwann hieß es so, ja, ich müsste mich ja noch erst dafür bewerben, dass ich zur Familie dazugehöre und so. Und dann muss ich sagen, das finde ich ganz toll, aber jetzt so im Nachhinein habe ich einfach mal so ein Reality-Sandwich gegessen, sagt man ja im Englischen. Mhm.
Ja, ist klar, das höre ich auch auf, The Reality Sandwich. Ja.
Und muss sagen, da seid ihr ja wirklich immer sehr geduldig, wenn wir dann so da rumhängen mit den Veranstaltern im Tallinn, Riga oder wie es alles wie es so heißt, ich weiß nicht, wo, also Bari, dies, das, wo du immer schon mit dabei warst. Ja, da möchte ich mir von dir eine Scheibe abschneiden, was die Geduld angeht, weil ich saß da so nach 4 Stunden in diesem Restaurant und dachte so, ich bin satt. So, auf einmal fingen die an, dann irgendwelche rassistischen Sprüche zu machen und so. Ich würde jetzt gerne ins Hotel gehen, aber du hältst ja immer auch gut durch und bist freundlich.
Also so wie du das gerade beschreibst mit man muss Teil der Familie werden und so und 4 Stunden, sowas habe ich jetzt mit dir noch nicht erlebt.
War das eine Extremsituation,
meinst du? Also ich glaube ja, das klingt wirklich scheußlich.
Okay.
Nein.
Aber es gab natürlich gutes Essen. Sie waren sich noch nicht sicher, ob ich zur Familie dazugehörte. Ich sollte ein bisschen dankbar sein. Ich habe ein Geschenk bekommen. Irgendwelche Schokoladen mit irgendwelchem Schnaps drin. Mhm. Aber das habe ich gleich im Zimmer liegen lassen, aus Rache. Also im Hotelzimmer.
Habe ich einfach liegen lassen.
Den hast du es aber gezeigt.
Ja. Ja. Sehr, sehr gut.
Ja, war aber schön in Porto. Schöne Stadt.
Porto. Mhm. Okay, ich mache den Porto-Bordeaux-Witz nicht nochmal. Ich glaube, ich habe den hier schon 3-mal gemacht, oder?
Mhm. Nee, hast du schon gemacht,
ja. So, aber dann bleibt dir ja viel
Zeit. Aber dann hört doch nochmal nach. Die Folgen davor ist gut für die Klicks.
Genau. Das heißt aber natürlich, du hattest viel Zeit zum Fernsehen gucken. Und wenn,
warum?
Ja, weil ach du so. Als Sideman auf Tour, da ist man ja nicht die ganze Zeit mit Vorverkauf und Social Media beschäftigt.
Du hast ganz recht.
Und Tourmanagement.
Ja.
Und wir haben ja das Problem, wir geben uns ja gegenseitig immer Hausaufgaben. Und du hast ja auch schon mal widerwillig reagiert, wenn ich die Hausaufgaben aufgebe. Und jetzt hatte ich das, jetzt hast du den Spieß mal umgedreht. Jetzt hast du es mal mir gezeigt und du hast mir eine Hausaufgabe gegeben. Ich muss die Hafti-Doku gucken auf Netflix, weil wir müssen hier über die Hafti-Doku reden. Und ich muss sagen, ich war auch widerwillig.
Ja,
ich habe sie auch in mehreren Etappen geklaut.
Ich war da schon im Urlaub, ne? Ich muss mal kurz mal zu meiner Verteidigung. Ich war schon im Urlaub. Ich bin direkt von Porto in den Urlaub, weil ich dachte, Porto reicht mir nicht. Ich will nach Italien. Ich will richtig Urlaub machen. Hab da Urlaub gemacht. Zack, Netflix angemacht, klar, als erstes muss man gucken, dass irgendwie Netflix läuft im Urlaub, ist ja klar. Und erstmal Abo verlängert, weil ich habe gesehen, es gibt eine geile Hafti-Doku. Hab gleich gewusst, wenn ich das Felix erzähle, der dreht durch.
Ja.
Weil dem gefällt das überhaupt nicht, denn du hast ja ganz recht. Du hast ja ganz recht. Es ist ja nun mal so, wenn es um Haftbefehl geht. Und wir sind auch ja Kinder der 10er Jahre. Wir sind ein bisschen allergisch, was dieses Abkulten von Gangster-Rap angeht. Vor allem aus dem Feuilleton kommend, richtig?
Ja, also nein, ich möchte dir da überhaupt nicht widersprechen.
Naja, das ist, dass man sich so auf einmal darauf geeinigt hat, vom Specs bis Spiegel bis Zeitmagazin und so, dass halt jetzt irgendwie doch Gangster-Rap dann doch irgendwie hier stattfinden muss und wir das irgendwie hochkulturell wahrnehmen müssen. Und dann hat man sich so auf Haftbefehl geeinigt und irgendwie hat man das Gefühl, so das ist so eine recht paternalistische Art und Weise zu erklären, so ja, hier die Migras, wie erklären sie euch jetzt, das ist eine Kunstform, die wir nur verstehen und wir euch jetzt irgendwie so ein bisschen näher bringen. Und letztlich wollen ja auch die nur dazugehören und sie wollen natürlich auch nur bei uns im Feuilleton stattfinden und so.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich auch erinnern, es gab so eine Zeit, wo dann, also zum Beispiel auch hier schon öfter genannte Jule Lobo, damals noch Jule Wasabi mit Falk Schacht irgendwie im Bayerischen Rundfunk saß und die dann so einen öffentlich-rechtlichen Podcast über Gangster-Rap gemacht haben, wo genau. Also du hast völlig recht, irgendwann zog plötzlich der Gangster-Rap-Einzug auch in so eine, ja, eher intellektualisierte, also ich möchte auch nicht sagen intellektuelle, weil das wäre eigentlich eine Überhöhung, sondern eine intellektuell anmutende Pop-Rezeption Einzug hielt. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Ich hoffe, der war
an der richtigen
Stelle.
Das war richtig. Das war der beste Satz, den ich von dir bisher gehört habe.
Es ist mein Problem.
130 Folgen,
muss man auch sagen. Es ist leider so, wenn es dann 2 oder 3 Einschübe werden, dann verliere ich mich auch manchmal. Genau. Also, es gab eine Doku über Haftbefehl. Bei Haftbefehl, muss ich sagen, kann ich es auch verstehen. Ich habe das selber nicht irgendwie besonders intensiv gehört. Ich bin auch auf Haftbefehl, deutscher Rapper aus Offenbach, erst aufmerksam geworden, wie die meisten über Shabus wissen, wer der Babu ist. Der große erste.
Das ist ja tatsächlich ein Lied, was du auswendig kannst auch.
Ich habe mal schöne Grüße an Johnny König. Wir saßen mit dem Spaceman Spiff im Tourbus und wir haben zusammen versucht, das auswendig zu lernen. Und es ist auch gar nicht so einfach, weil das auch wirklich, es ist einerseits virtuos gerappt.
Und jetzt schließt sich der Kreis. Du bist nämlich doch dieser Feuilletonist. Du bist es nämlich doch, der halt sagt, da steckt doch noch mehr dahinter.
Ja, genau. Aber
erklär's uns.
Ja, finde ich auch nicht falsch, weil was Haftbefehl macht, ist, er rappt auch, also in klassischen Gangster-Rap-Tropen, also schnelle Autos, Drogen, Gewalt. Macht das, da kennst du dich, glaube ich, besser aus als ich, aber ich würde sagen, der macht das also auf einem hohen Rap-Niveau, also so wie die Reime sind und das Tempo und sowas. Da gibt es eine gewisse Virtuosität, oder? Kann man das sagen?
Ich als Rap-Experte würde das bestätigen,
ja,
klar.
Also du, ja, so ein bisschen so wie Anthony Kiedis, den du ja auch für einen sehr guten Rapper hältst.
Ja, also Ursprungsrapper, ja, kann man genau so sagen.
Nein, der erste Rapper, ich würde sagen, der Rapper Deutschlands. Und was jetzt, ich glaube, was tatsächlich das Feuilleton vor allen Dingen begeistert hat, da sind ja auch viele so Leute, die mal Linguistik studiert haben, ein paar Semester, bevor sie sich dann für Journalismus entschieden haben. Nein, Spaß beiseite, dass der so einen bestimmten Stil hat, wo er quasi sowohl so Popkulturreferenzen als auch verschiedene Sprachen, also türkisch-kurdisch, aber auch zum Beispiel Rottwelsch, also so eine mittelalterliche deutsche Gaunersprache einfließen lässt. Und es kommt plötzlich zu Reimen, die sonst irgendwie nicht möglich wären. Also bei Schabos wissen, wer da Babo ist. Ist ja zum Beispiel interessant, Schabo ist ein Wort aus dem Rottwelsch, also aus so einer Mittelalter-Gaunersprache. Und der Babo ist natürlich der Vater im Türkischen wahrscheinlich. Und dann reimt er Schabo auf Babo. Habi Afdi ist der im Lambo und Ferrari sitzt, Saudi-Arabi Money Rich. Also das sind plötzlich so Reime, die da zustande kommen. Oder sowas wie Tockert Kopf ab, Mortal Kombat, Vollkontakt aller Ongbat, Komran Opfer. Also genau.
Gut.
Das ist auch interessant, weil natürlich Mortal Kombat ist ein Computerspiel. Ongbak ist so ein Muay Thai Kampfsportfilm. Vollkontakt aller Ongbak, Komran Opfer. Also solche Reime. Du bist Honda, ich sackert nicht links von hinten, sondern frontal sackert. Da werden dann wiederum Charaktere aus dem Videospiel Street Fighter referenziert. Ah. Und so geht es die ganze Zeit. Und wir haben sogar in diesem Stück schon Vorboten für was dann in der Doku passiert. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Ja. Da hört man es schon. So viel zu dieser Besonderheit der Sprache. Das ist natürlich wirklich tatsächlich nochmal eine andere sprachliche Finesse als: Heute ist wieder einer der verdammten Tage, an denen ich mich diese Gefühle plage, die ich nicht kannte. Denn bisher rannte ich durch meine Welt und war der König.
Ne? Wie hast du denn das übersetzt? Wie hast du Hafti denn übersetzt? Damals gab es ja noch keine KI.
Ja.
Hast du da Sekundärliteratur dann angewandt?
Achso, es gibt seit Ewigkeiten diese Seite genius.com, wo alle möglichen Songtexte sind und dann Leute, es ist auch so eine Plattform, wo man so als User selber dann so Texte kommentieren kann.
Sehr gut.
Und das, also guckt da gerne. Also, bevor ich jetzt deinen Yokozuna-Style mit einem Pushkick ficke, gehen wir mal rein in die Doku, oder?
Ja, also, genau. Erstmal die Frage, warum befassen wir uns damit? Ganz kurz, ich fand es interessant, weil halt dieser Begriff Ehrlichkeit, das ist ja etwas, womit wir uns in den letzten Folgen auch mal befasst haben, dass es irgendwie immer so wichtig zu sein scheint, wenn es um die Vermarktung von Musik geht, Ehrlichkeit zu behaupten. Und da ist jetzt eigentlich das Gefühl, genau diese Diskussion im Mainstream angekommen, weil ich habe das Gefühl, eigentlich hat auch wirklich jeder diese Doku gesehen, aber wir werden trotzdem noch mal kurz sagen, was da ungefähr passiert. Also die ersten 20 Minuten ist eigentlich eine normale Doku darüber, wie krass der Typ ist. Dann gibt es so einen privaten Niedergang eines drogensüchtigen Rapstars, die Familie leidet.
Genau, es kommt also raus, er hat ein massives Kokainproblem, er sitzt nachts im Hotel, 1 Gramm links, 1 Gramm rechts, 1 Gramm links, 10 Gramm Kokain in einer Nacht wegziehen, habe ich gehört, ist auch eine ganz schöne Menge. Da wären die meisten Leute tot.
Ist ja auch fast so, dass ihm das passiert. Dann gibt es aber zusätzlich noch so Geschichten aus der Kindheit, familiäre Tragödien, so Traumata, die weitergegeben werden innerhalb der Familie. Relativ wenig Bezüge, und das wurde ja von links kritisiert. Ich habe ja mittlerweile so eine Filmanalyse zu diesem Werk. Also diese Fragen, wieso leben die Menschen mit Migrationshintergrund in Frankfurt-Offenbach in diesen Verhältnissen, und hat das möglicherweise auch Auswirkungen auf die Biografien der Akteure und so. Das spielt da eine relativ kleine Rolle. Vater ist spielsüchtig, begeht Selbstmord.
Bruder hat sogar ein Casino.
Genau. Hat sogar ein Casino, genau. Begeht dann später Selbstmord, Bruder landet im Knast und so weiter. Das sind so die familiären Tragödien, die da eine größere Rolle spielen. Hafti kümmert sich um seinen kleineren Bruder und wird deswegen von ihm am Ende auch ja eigentlich sowas wie gerettet. Das ist so ein bisschen das Narrativ des Films, ne? Erstmal so Geschmacksfrage. Wie hat es dir denn gefallen?
Vielleicht nähern wir uns mal erstmal so ein bisschen auch über die Machart und über die Ästhetik der Doku. Weil ich muss sagen, diese Doku sieht fantastisch aus. Man merkt, da ist richtig Geld drin. Es ist, wie sagt man, glossy. Ich habe das Gefühl, Es ist sowas von HD und Hochglanz alles. Ja. Und die Doku ist super virtuos. Also sie schaffen das, dass Offenbach aussieht wie bei Blade Runner. Also es sieht wirklich so eine Neo-Noir-Großstadt. Überall leuchten die Lichter. Die Leute fahren mit Limousinen nachts da durch die Hochhäuser durch. Ich weiß gar nicht, ob das Offenbach ist. Vielleicht ist es auch Frankfurt oder irgendeine andere Stadt. Man hat keinen Erzähler, sondern der Erzähler sind so die Talking Heads. Also sind immer Interview-Ausschnitte. Und wenn die Leute so als Talking Heads eingeblendet sind, sieht es auch wirklich aus wie in einem Neo-Noir-Gangsterfilm. Also der eine Bruder von Haftbefehl, der diesen roten Sportanzug trägt und die ganze Zeit so Shisha raucht, glaube ich, so eine Sonnenbrille auf hat, einen geilen Bart, die Haare geil. Die Talking Heads sind nicht so wie in so einem RTL, die 100 größten Hits des Jahrhunderts, so einfach so irgendwie so komisch reingeschnitten und sitzen da auf Stühlen, sondern es ist so richtig geil durchinszeniert, ne?
Ja.
Also alles super geleuchtet und so. Und man hat wirklich einen Mix, der, finde ich, super funktioniert aus glossy Schnittbilder, super geil inszenierte Talking Heads, dann Footage, so alter Footage, also alte Videos und auch so Super 8 oder VHS Kinderaufnahmen aus der Familie Haftbefehl und auch so Reenactment-Szenen. Ja. Also wo dann so nachgespielt ist, das Casino vom Vater oder der kleine Haftbefehl und so. Und das greift alles super ineinander. Und es gibt auch so Konzertaufnahmen, die auch mit Drohne und super gefilmt sind, Backstage-Aufnahmen. Und zwischendurch aber auch nochmal so, wenn es wieder ganz nah sein soll, dann ist es so Instagram so aus der Hand gefilmt, Footage aus dem Studio und sowas. Ne? Also es wird wirklich komplett aufgefahren. Ne?
Ja.
Und das muss man sagen, das ist einfach schon super gemacht und fesselnd zu gucken.
Genau, es ist sehr unterhaltsam zu gucken, das muss man sagen. Aber genau, du hast es gerade schon erwähnt, es gibt diese Reenactment, hast du gesagt, also nachgestellte Szenen und so. Und da habe ich beim Gucken schon gedacht, so, also genau, gleichzeitig diese große Ehrlichkeitsbehauptung aufzumachen und halt solche Szenen nachzustellen, fand ich einfach wahnsinnig widersprüchlich. Interessant für mich war auch, dass es ja gemacht wurde von Juan Moreno und noch einem anderen Journalisten, diese Dokumentation. Juan Moreno kannte ich sogar, ich habe mal von dem ein Buch gelesen, nämlich 1000 Zeilen Lüge, weil das der Journalist ist, der den Herrn Relotius überführt hat beim Spiegel, also eigentlich einen der größten Skandale der journalistischen Welt Deutschlands.
Seit den Hitler-Tagebüchern wahrscheinlich der größte Skandal in der deutschen Zeitungsszene, ne?
Könnte man so sagen. Und es gibt da ein sehr spannendes Buch von ihm selber darüber, wie er darauf aufmerksam wird und wie er versucht, auch das aufzuklären, auf welche Widerstände er da stößt, weil Relotius eigentlich schon ziemlich weit oben ist in der Redaktion und ein gutes Standing hat natürlich. Was ihm bei Relotius am meisten nervt, ist diese Art zu erzählen, die sehr literarisch eigentlich ist. So. Das ist so eine Art literarischer Journalismus. So. Und immer wenn er seine Artikel liest, denkt er so, er kann doch irgendwie was nicht stimmen. Das ist alles so viel zu perfekt, irgendwie, als wäre es ein Buch, was man liest. So. Und dann verfasst er selber dieses Buch 1000 Zeilen Lüge, was ja später verfilmt wird mit Elias Mbarek, der ja auch Produzent dieser Doku jetzt wieder ist. Und eigentlich würde ich sagen, tut er ja mit dieser Haftbefehl-Doku ja auch nichts anderes, als dass halt einfach ein großes literarisches Narrativ gesponnen wird. So. Also das finde ich einfach so sehr, sehr interessant, also mit dem Hintergrund, dass er sich da irgendwann mal eigentlich hart dran abgearbeitet hat, aber eigentlich so ähnliche Affekte eigentlich bedient, würde ich sagen.
Also ich glaube, die große Kritik von Moreno an Relotius ist ja, dass der sich Sachen ausgedacht hat. Und ich glaube, Moreno würde jetzt zu dir sagen, er hat sich hier nichts ausgesagt, sondern er zeigt
die Wahrheit
oder was ist, also an der Realität, in der Inszenierung ist es immer, aber er entscheidet sich für eine bestimmte Form.
Ja. Also ab dem Zeitpunkt, wo du dann halt nachgestellte Szenen mit in so eine Dokumentation einbringst, musst du auch da ein bisschen Kritik walten lassen, ob das hier die reine Wahrheit ist, die da eine große Rolle spielt oder die Inszenierung vielleicht doch im Vordergrund
steht. Ist aber ja durchaus normal, Reenactment in Dokus ist auch, also alles, was so Weltkriegsdoku ist und sowas, da findest du sehr oft so Reenactment, ne? Also das ist ja ein beliebtes Mittel. Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Doku geguckt habe über diese, also bevor es die Konzentrationslager, also die Vernichtungslager gab, gab es ja diese, also die erste Phase des Holocaust, quasi diese Erschießungskommandos der Wehrmacht und der SS in Osteuropa. Und da habe ich mal eine Doku drüber gesehen. Und da sagte im Interview der Regisseur, er hat sich quasi bewusst gegen so ein klassisches Reenactment entschieden, sondern man sieht quasi nur so Schauspieler in so Uniform, die quasi junge Nazi-Soldaten spielen, aber die stehen dann nur so an den Schauplätzen rum oder sowas. Also da gab es dann zum Beispiel so einen Versuch mal, Reenactment anders zu machen. Mhm. Also gerade das zu vermeiden. Aber viele Dokumentationen machen ja genau das, ja. Mhm. Also gerade immer, wenn es historisch ist, also beziehungsweise man irgendwas nachstellt, was nun mal nicht auf Video ist. Wir sprechen ja vielleicht noch über Dokus, die das gar nicht brauchen, weil die in der Gegenwart spielen. Das tut diese nicht.
Nee. Ja. Ja, in der Doku jedenfalls relativ schnell. Das höchste Gut, was auch so beschrieben wird, ist vom Protagonisten selbst die Ehrlichkeit. Das behauptete Problem, er lässt sich eigentlich eher zu viel filmen als zu wenig. Und ja, er hat noch das Gefühl, da machen irgendwie alle mit. Also alle wollen irgendwie da auch stattfinden, von Booking bis Plattenfirma. Und dann, was das sonst so für Leute gibt, Fahrer und so. Mhm. Also. Und der ultimative Beweis für diese Ehrlichkeitsbehauptung ist natürlich, er lässt sich ja sogar eigentlich beim Sterben filmen. Mhm. Also so nehme ich das auf jeden Fall wahr. Deswegen kann man das schon mal alles gar nicht mehr hinterfragen. Wobei, ja, ich würde sagen, der Schnitt und Netflix und algorithmische Interessen und Darstellungen und so spielen hier auch immer noch eine große Rolle. Deswegen diese Behauptung, die ja zentral in dieser Doku dasteht, hier ist es ungeschönt, hier siehst du, wie es wirklich ist, hier ist es vom Künstler selber so freigegeben. Ich glaube, in der Filmanalyse wird es auch gesagt, ja, vielleicht hat der Haftbefehl schon gar keine Kontrolle mehr über sein eigenes Narrativ. So, also inwieweit kann man eigentlich von Ehrlichkeit ausgehen, wenn man das Gefühl hat, der ist sowieso in eigentlich eine Welt hineingewachsen, wo die Inszenierung sowieso ja von vornherein immer eine Rolle spielt und so. Also weißt du, was ich meine? Der Blick von außen könnte manchmal ehrlicher sein, als ihm einfach selber am Ende die Kamera in die Hand zu geben quasi.
Ja, wir sind ja in so einem, da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen, ich sehe das schon in so einer Beziehung zu so einem allgemeinen Trend, den es gerade gibt. Nämlich seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, sehe ich relativ oft, auch so bei Netflix, ja so biografische Dokus. Zum Beispiel habe ich gesehen David Beckham, Robbie Williams, weißt du? Yeah. Die funktionieren ein bisschen anders, da gibt es auch kein Reenactment, da gibt es eigentlich nur Footage, aber wo so auch immer so bestimmte Narrative bedient werden, bei Robbie Williams so der Absturz und so, also so eine, yeah. Also so eine Doku braucht immer irgendwie ja so eine klassische Heldenreise-Dramaturgie, ne? Aufstieg und Fall und wieder Aufstieg. Ich habe auch, ich glaube, das war bei Öffentlich-Rechtlich in Deutschland über Jan Ullrich. Ja. Auch so eine Doku. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo Franzi von Almsick kam, glaube ich. Ich habe es nicht gesehen, haben sehr viele gesehen und gesagt, dass sie es ganz toll fanden. Aber wir sind anscheinend, glaube ich, in so einer Zeit, wo das die Leute beschäftigt. Nochmal, also gab es sicherlich immer, aber jetzt gerade merke ich, dass es so eine Häufung gibt in den letzten Jahren von so Personality-Dokus, die aber auch immer so diesen Anspruch haben, jetzt lernen wir den Menschen nochmal anders kennen. Jetzt gehen wir ja, nochmal richtig nah dran. Und auch dieses Psychologisierende, sage ich mal, ne? Also die Familie, persönliche Tragödie, was dann natürlich auch so eine Begründung ist, ist ja klar.
Aber das ist ja vielleicht auch heutzutage erst möglich, weil ja diese Stars mittlerweile dieses Bedürfnis nach Privatsphäre vielleicht gar nicht mehr so in dieser Form haben, sondern eher das dem gewichen ist, dass sie halt eigentlich selber Kontrolle über den medialen Output haben wollen.
Ja.
Wir erinnern uns doch an die 90er Jahre, ja? Da hatten wir uns doch irgendwie darauf geeinigt, dass an diesem Drama um Dai und Dodi die Paparazzi irgendwie mitschuld waren, oder? Und das ist ja eine...
Naja, also ganz direkt, also die sind ja vor Paparazzis geflüchtet in diesen Tunnel in Paris. Also.
Die sind geflüchtet davor. Ja. Und heute hat man das Gefühl, ja, heute werden die eigentlich eingeladen ins Haus. Also heute wachsen Stars eigentlich in so eine Ideologie hinein, die sie eigentlich dazu bringt, selbst ihre eigenen Paparazzi zu sein. Also der Wunsch auf Privatsphäre ist zu einem Wahrheitsexhibitionismus gewichen, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube auch Paparazzi ist heutzutage auch kein richtiger, also kein Beruf mehr in der Form wie früher.
Ja, weil es dieses Bedürfnis bei diesen Stars offensichtlich nicht mehr gibt, sondern die sagen, komm, wir machen hier einfach eine Doku, so wie ich will. Ich lasse euch überall mit rein und so. Ich halte die Kamera auch mal selber, könnt auch mein Handymaterial benutzen und so. Und das scheint in die induziert worden zu sein, dass es halt dieses Recht oder dieses Bedürfnis nach Privatsphäre vielleicht gar nicht mehr in dieser Form gibt, sondern alles Inszenierung wird, alles ist Output.
Ich glaube, der Eindruck entsteht, es ist ja eben nicht alles Output und Content, sondern auch diese Leute entscheiden ja ganz genau, wo sie sich dann nicht filmen lassen. Aber das, was du sagst, ist ja richtig, weil du bist dein eigener Paparazzi und damit hast du selber in der Hand, was du zeigst. Also weil wir erinnern uns noch an Paparazzis früher. Das war ja teilweise höchst unangenehm, wenn man dann in so einer Yellow Press, so einer Boulevardzeitung irgendwelche Fotos sieht, wo dann, weiß ich, Rudolf Scharping im Pool rumplanscht mit seiner Freundin und sowas. Ja, das ist ja so ekelhaft. Da hat man das natürlich nicht lieber selber in der Hand. Und dann zeigt Haftbefehl sich zu Hause mit seiner Frau und wohnt halt in so einem relativ auch fast biederen Einzelhaus irgendwo in der Vorstadt. Also eine. Aber genau, schon sieht man so wie die Küche, die Kinder. Aber man hat es in der Hand, klar.
Man hat es in der Hand, ja, genau. Aber nur weil ja die Industrie seine Künstler dahingehend manipuliert hat, heißt das ja nicht, dass die Medien jetzt keine Verantwortung mehr dafür tragen. Ich meine, in diesem Fall geht es um Gesundheit eines Einzelnen. Und da frage ich mich manchmal schon, ob das nicht irgendwie für das Narrativ dieses Films, das Hafti ja auch mit in der Hand hat, nicht wahnsinnig wichtig ist, dass er halt auch dieser Typ ist, der halt wahnsinnig Drogenprobleme seit Jahren hat. So, also die Frage ist, ob das ohne Journalismus nicht vielleicht gesünder wäre für ihn.
Ja.
Also, ist jetzt mal so eine These, so, ne? Weil das eben, das wird ja so Teil der Erzählung. Und ja, leider haben wir es ja nicht mit einer Erzählung zu tun, sondern in diesem Fall mit jemandem, der wirklich krank ist.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also, er hat natürlich auch ein Sendungsbewusstsein. Er möchte das irgendwie erzählen. Jan-Ulrich-Doku relativ ähnlich. Also, Jan-Ulrich redet dann ja auch über seine Drogen. Ich weiß gar nicht, ob Drogen oder nur Alkohol. Seine Probleme und wie er dann bei Til Schweiger über den Zaun klettert und so. Und das ist alles so ein bisschen. Ja, es ist auch teilweise unangenehm zu sehen. Ich weiß nicht genau, welche Form da die richtige ist. Es scheint so ein Bedürfnis zu geben danach. Ich glaube, es hat sich da auch schon was verändert. Also jetzt nur, um dem was Positives abzugewinnen. Wir reden heute mehr über solche Sachen. Und ich glaube auch gerade, dass diese persönlichen Geschichten schaffen ja natürlich auch nochmal eine anderes Bewusstsein für diese Thematiken.
Ja.
Also wenn ich mich jetzt erinnere, ich glaube, vor 20 Jahren hat sich ja Robert Enke umgebracht. Das war der Torwart von Hannover.
Hannover.
Ja.
Hannover 96.
Genau. Und da kann ich mich erinnern, dass das so eine Welle aufmachte. Wir reden jetzt so über Mental Health. Mittlerweile ist das ja total in der Mitte der Gesellschaft angekommen und so. Und auch sicherlich auch ein bisschen viel, denkt man manchmal. Und man denkt manchmal, ist jetzt das Drogending interessanter oder die Musik, die du machst? Oder geht die Musik nur über die Story und so? Wobei ich da auch Haftbefehl zugestehen würde, er hat sehr lange seine Musik gemacht und war ein etablierter Künstler, ohne seine Story zu erzählen. Ne? Also er hat, das muss man ihm zugutehalten, er hat sich jetzt quasi nicht von Anfang an verkauft über ich bin übrigens drogensüchtig.
Nur ich hätte einfach mal nur die Frage, welchen Erkenntnisgewinn bietet uns denn dieser Ehrlichkeitsexhibitionismus? Oder also es ist, er bedient ja den Voyeurismus. Ich habe extra mein Netflix-Abo verlängert. Ich wollte ja eigentlich raus aus dem Laden und dann dachte ich, ah nee, das muss ich noch gucken. Also, aber wahrscheinlich, weil es genau diese niederen Instinkte irgendwie bei mir getriggert hat, sodass ich das will ich mir ansehen. Das will ich mir ansehen.
Ja, Voyeurismus, eigentlich Voyeurismus, kann man doch schon sagen. Meinetwegen, also ich musste es ja sehen. Ich hatte ja Hausaufgabe.
Ja.
Deswegen habe ich mich nicht so dreckig gefühlt. Aber ich finde auch nicht, keine Ahnung, ich finde es völlig okay, Geschichten über Menschen zu erzählen und so. Klar, es hat immer diesen Beigeschmack. Erzählst du mir das jetzt, um dich darüber zu verkaufen oder sowas? Oder,
ja,
oder
man also hat den Beigeschmack hat es natürlich, weil das ja einfach Tatsache ist.
Ja,
ich meine, das Ganze funktioniert über algorithmische Logiken und muss irgendwie alles gut streamen und muss Social Media mäßig gut funktionieren und so. Also es ist ja nun mal so.
Aber es war natürlich schon immer so, über bekannte Leute, wir wollen natürlich gern deren Geschichten hören. Und das hat natürlich eine irrsinnige Direktheit. Das ist ja auch so gegengeschnitten. Im selben Setting sieht man Haftbefehl, bevor es so richtig bergab geht. Und dann danach erst, sieht sehr ungesund aus, ist so ein bisschen aufgedunsen. Hat auch so eine, sagte die Podcast-Ärztin, sagte mir, das ist eine sogenannte Sattelnase. Also seine Nase ist wirklich vom Koksen so, ist das Gewebe so eingefallen. Also man sieht da wirklich einen sehr kranken Menschen. Kann man sich natürlich fragen, willst du dich so zeigen? Ja, warum nicht? Aber ich meine, es gibt ja auch eine Inflation der Bilder. Wir sehen die ganze Zeit irgendwie hartes Zeug. Ich weiß es nicht.
Ja, genau, aber muss man sich so zeigen? Also nee, die Frage für mich ist eher so, ist Hafti nicht eventuell Opfer so einer Industrie, die halt diese Logik in ihn induziert hat, dass man das halt einfach tut? Er hat gar nicht mehr die Wahl. So, weil wir halt schon mittlerweile so weit sind, dass wir sowieso, ich meine, uns geht's genauso. Uns wird sowas ähnlich, jetzt sowas nicht gesagt, aber uns wird eigentlich auch die ganze Zeit gesagt, zeig dich mal ein bisschen persönlich und so über Social Media. Zeig das doch alles mal, wie du da im Studio bist und über was ihr da so redet und so. Und je mehr Wahrhaftigkeit behauptet wird, desto besser. Da meine ich, da steckt eine Ideologie hinter, in die wir mittlerweile komplett für voll nehmen, also als normal anerkennen und so. Aber man muss halt damit berechnen, dass das halt etwas ist, was von der Industrie in unsere eingepflanzt wurde.
Ja, man sieht das ja auch daran, dass da ja auch Leute vom Label in dieser Doku sitzen und sowas. Die würden da ja auch nicht sitzen, wenn sie der Meinung wären, das sei keine gute Entscheidung, wenn Haftbefehl jetzt so eine Doku macht.
Ja. Und ich finde, da könnte die, wenn sie so auf Ehrlichkeit setzt, diese Doku, auch diesen Teil ehrlich ansprechen. Ich meine, das wäre doch ehrlich, wenn man sagt, so ja, also
ja.
Genau das, was wir gerade gesagt haben. Das ist doch Teil einer Ehrlichkeitsdebatte, dass man sagt, ja, in welche Ideologie wächst du als so einem Megastar eigentlich rein? So.
Mhm.
Und das ist nicht der Teil der Ehrlichkeit, der dort angesprochen wird, so, sondern da geht es dann, ja, ich zeige meine Familie und ich habe ein Drogenproblem. Und,
ja.
Ja, genau.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Man macht sich also, da selber zur Story. Ich meine,
ja, genau. Und Ehrlichkeit und Verwertung gehen wirklich ja. Hand in Hand. Und in genau. diesem Verhältnis spielt Gesundheit erstmal als Beispiel ja. keine Rolle. Ja.
Genau, das ist so ein bisschen jetzt vielleicht auch so der Praxisteil zu unserer eher recht theoretischen vorvorletzten Folge oder so über zum Thema Ehrlichkeit. Ne?
Ja.
Ich denke halt so ein bisschen, weißt du, es sind alle erwachsen. Es darf jeder
machen, was er will.
Ja, ein bisschen ja. denke ich das und so. Und ich kann da durchaus auch was Positives sehen. Also ich finde zum Beispiel auch irgendwie ganz gut, dass so dieses ganze Mental Health Ding, wo ja auch teilweise irgendwie so, ich sag's mal jetzt ein bisschen gemein, so kleine Wehwehchen hochstilisiert werden zu dem großen persönlichen Problem oder sowas. Da würde ich sagen, jetzt so eine wirklich traumatische Familienerfahrung in Verbindung mit einer krassen Drogenabhängigkeit ist schon auch heftig, so.
Mhm.
Das finde ich jetzt auch nicht wenig auf dem Tisch. Also da gibt es auf jeden Fall Leute, die mit deutlich weniger Päckchen deutlich mehr Brimborium machen.
Ja.
Und was ich auch dachte, ich finde auch interessant, dass so in diesem migrantischen Rap mittlerweile auch irgendwie so dieses Thema Mental Health so Einzug gefunden hat oder überhaupt auch so sprechen über Gefühle oder sowas.
Hatten wir jetzt mit Upsilon zuletzt schon.
Genau, ne? Habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Also es gibt diesen Rapper Upsilon mit diesem Stück Baba. Also über seinen Vater, wo auch scheinbar viele junge Leute und auch gerade so junge Männer auch aus so einem migrantischen Milieu, dem man ja auch gerne mal so ein bisschen unterstellt, ihr seid so hart und ihr wollt alle Gangster sein, dass das da sehr gut ankommt. Also da gibt es schon auch irgendwie so eine Entwicklung, so das würde ich dem auch zugute halten.
Ja gut, okay, also wie gesagt, ich würde dem auch zugute halten, dass es einfach guter Film ist, den man einfach gut gucken kann.
Ja.
Insgesamt sehen wir aber schon ein Werk, das diesem Vorwurf von Morenos des verkitschten literarischen Journalismus schon sehr nahe kommt, würde ich sagen. Und dann gibt es halt diese wirklich, also krasse Szene, wo ich auch wirklich dachte, so, ey, das ist irgendwie heftig. Ja, Reinhard May singt. Und ich habe mich danach so geschämt, dass ich davon so berührt war. Also erstmal fand ich cool, wie gut Hafti in Tune singen kann.
Mhm.
Und ist ja interessant, dass er sich dafür interessiert und so, dass es ihn das so berührt. Er ist irgendwie komplett fertig und macht irgendwie Reinhard May an in meinem Garten. Und dann dachte ich so, aber eigentlich zielt das doch auch genau auf so, auf genau das ab, so dieses, was wir damals schon irgendwie komisch fanden, wenn es darum ging, dass das Feuilleton jetzt irgendwie Hafti verstehen will, so irgendwie so, das ist so der migrantische Rapper, wie ihn das Bildungsbürgertum irgendwie gerne hat, so, dass er eigentlich doch am Ende da sitzt und Lieder von unserem deutschen Liedermacher Reinhard May singt und gerührt ist. Und da habe ich mich irgendwie geschämt dafür, dass ich mich da habe irgendwie rühren lassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber vielleicht sind wir mittlerweile auch da weiter. Also ich meine, auch Hip-Hop musste irgendwie lange darum kämpfen, so anerkannt zu werden und auch als eine diverse Kunstform anerkannt zu werden. Und jetzt hat man halt so Künstler wie Hafti, Haftbefehl, der wahrscheinlich auch irgendwie eine andere Art von Musik machen könnte und sich aber irgendwie für Rap entschieden hat und ja klar, aber auch breit aufgestelltes Interesse an Musik hat und so.
Natürlich. Ich finde aber, es bedient halt diesen Blick so, letztlich wollt ihr doch nur zu uns gehören und Reinhard May so sehr lieben wie wir. Also das ist so das Gefühl, was mir da irgendwie vermittelt wird, so. Ob das dazu beiträgt, dass man einander versteht, wenn man halt das so darstellt, dass halt Hafti letztlich da sitzt und auch nur deutsche Liedkultur genauso lieb hat wie also das, ich weiß nicht.
Aber räumt das nicht auch mit so einem Klischee auf, dass irgendwie so Hip-Hop und gerade migrantischer Hip-Hop, dass das so ein hermetischer Raum sei, der sonst nichts mit Kultur zu tun hat?
Nö, aber dass es halt so eine allgemeine Kultur gibt, die letztlich uns alle Deutsche eint, finde ich halt letztlich auch irgendwie merkwürdige Darstellung. Also
ich weiß es nicht, aber überhörst du das nicht ein bisschen? Also er mag diesen Song. Also,
ja. Er mag vielleicht einfach den Song, du hast recht.
Ja. Aber also klar, du, natürlich alles, was du sagst, kann man da reinsehen und steckt da möglicherweise drin. Aber ja, es ist ja eher interessant, dass man schockiert ist, also die Reaktion, ach krass, der kennt Reinhard May. Dass man, da würde ich sagen, ja, no shit, so, der ist, wie gesagt, nicht in der hermetischen, komplett Parallelkultur aufgewachsen, sondern der ist, ja, der ist auch.
So wird es ja aber dargestellt, Offenbach, eigentlich.
Ja, so,
eigentlich,
ja, klar, das ist auch Teil davon, aber irgendwie, nein, auch Gangster-Rapper können Reinhard May hören, so weit sind wir vielleicht, ja. Also, so kann man es auch sehen, ich probiere jetzt nochmal so die Gegenposition einzunehmen. Ja. Und das nicht so als was völlig Exotisches zu sehen, sondern ja klar, natürlich hört der Reinhard May.
Gut, ja. Wahrscheinlich haben es sowieso alle schon gesehen, aber wenn nicht, guckt es euch an, dann wisst ihr Bescheid.
Genau.
Dann wisst ihr, wo der Babbo ist.
Ja, ich würde nochmal Podcast-Empfehlung. Es gibt so einen Podcast, ich glaube, der heißt Sucht und Süchtig. Ah, ja. Das ist so auch ein Podcast von zwei Leuten, die so Drogenprobleme hatten und in der Klinik waren. Ich habe es jetzt lang nicht mehr gehört, aber so diese ersten 10 Folgen von diesem Podcast,
ja,
da sind die beiden Protagonisten von dem Podcast, sind da noch in der Klinik oder gerade raus oder so und sind noch ziemlich rock bottom.
Ja.
Und also wenn man sich für sowas interessiert, ist das wirklich eine auch sehr, finde ich, sehr gut und sehr plastisch so von so zwei Suchtbetroffenen, so ein toller Podcast, wo man sich dem auch irgendwie gut nähern kann. Finde ich ein gutes Format.
Auf jeden Fall. Auch habe ich auch gern gehört.
Ja. Ja. Ach, du kennst das, genau.
Ja, ich kenn's. Ich habe die erste Staffel gehört.
Ja, genau, ich auch. Also so diesen Anfang, genau, da ist es ja auch so, weil das ist auch sehr kraftvoll, weil das auch wirklich so sehr unmittelbar ist, weil man auch wirklich schon an den Stimmen der beiden hört, die sind echt fertig, aber können das toll erzählen und so.
Genau, und Hagen Decker ist der eine von den beiden, der ist ja tatsächlich auch im Musikbetrieb auch tätig gewesen, der hat Videos gemacht und so.
Ne? Ja.
Der hat Musikvideos gemacht, ja.
Okay. Wollen wir diese Doku dann nochmal vielleicht einer anderen Doku gegenüberstellen, die dagegen, also gegen die ganze Gangster-Action von Haftbefehl eigentlich,
ja, bitte,
eigentlich fast schon, ja, könnte man sagen, fast ein bisschen, ja, also normaler geht's dann nicht, würde ich sagen, oder?
ja, genau, auf jeden Fall auch ökonomisch in einem anderen Rahmen stattfindet, aber auch eine Musiker-Doku, die mir auch ehrlich gesagt sehr gut gefallen
hat. Mir auch sehr gut gefallen.
Sehr gern geguckt.
Sehr, sehr gut gefallen.
Weil ich auch so viele Orte dort kannte.
Ja, genau. Die Doku, die habe ich gefunden, weil ich in der ARD-Mediathek rumbrowste. Ich hatte nämlich diese Helge Schneider-Doku geguckt, Helge Schneider-Konzertfilm, und dann wurde mir das angezeigt. Und zwar heißt das Endlich Unsterblich, heißt diese Doku.
Ja.
Und das ist eine Doku über die Band Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung.
Genau.
Genau, eine Doku über einen Nachwuchskünstler, beziehungsweise einen Künstler mit seiner Band. Klassische Roadmovie, wir sind am Künstler dran. Erstmal vielleicht was zur Band, oder? Ich finde ganz gut, weil ihr vielleicht kennt ihr diese Musik nicht, obwohl die, also Florian Paul und die Kapelle der Versöhnung, auch gar nicht so schlecht gestreamt und so. Die also schon irgendwie so mittelbekannt. Ich finde die tatsächlich ganz gut, die eigene, auch muss ich sagen, etwas generische Band-Info von dieser Gruppe. Aber irgendwie trifft die ganz gute Punkte, wenn man erstmal diese Musik beschreiben möchte. Nämlich Florian Paul ist Geschichtenerzähler. Er erzählt vom Leben, von der Liebe, von der Einsamkeit, von großen Themen in kleinen Ereignissen mit rauchiger Stimme und großen Gesten wie ein alter Trinker, der vom Tresen aus versucht, die Welt zu erklären. Seit seinem Debütalbum 2019 setzt er sich mit seiner Kapelle der letzten Hoffnung immer wieder gekonnt zwischen alle Stühle, die die Musikindustrie so sorgsam um ihn herum aufzustellen versucht. Zu jazzig, um wirklich Indie-Band zu sein, zu viel Groove, um noch als Liedermacher zu gelten. Sie spielen in Varieté-Theatern und auf großen Festivalbühnen voller Melancholie und trotzdem tanzbar. Denn Genre ist dead. Und so wie sich der musikalische Stil nur schwer in eine Schublade stecken lässt, schweben auch die Texte zwischen verlorener Liebe, dem Rückblick auf die Heimat im Ruhrgebiet und Fragen nach den gesellschaftlichen Zuständen der Welt. Gemeinsam mit der Kapelle der letzten Hoffnung, bestehend aus Florian Mück Drums, Giuliano Loli Kies, Nils Wrasse am Saxophon und Susi Lotta Bass, kreiert der junge Sänger einen unvergleichlich vielseitigen, energetischen Sound, der neu und trotzdem voller Nostalgie ist. Ihre Konzerte sind Erholung, Befreiung, Sehnsuchtsort und Gedankenanstoß. Sie sind Theater- und Clubbesuch in einem, wild, verträumt, virtuos und einfach wunderschön.
Ja.
Finde ich sehr gut, weil die Info sagt mir auch in der Form irgendwas über die Band.
Auf jeden Fall, genau, die Nostalgie, die da drin steckt, Ich finde, man könnte Genrebeschreibung wären, finde ich, weiß nicht, das sagt man natürlich immer von sich selber.
Ja, ja. Ich
passe in also kein Genre.
Bitte dieses Schubladenbild. Lambert ist in keine Schublade zu stecken. Also das ist wirklich das abgegriffenste
Sprachbild,
was ich in einer...
Aus Künstlerperspektive denkt man das immer. Also das ist aus journalistischen...
Nein, ich meine nur die Form. Ich rede nicht über den Inhalt. Ich rede über das, wenn jemand von Schubladen spricht...
Ja.
Das habe ich schon einfach eine Million Mal gelesen.
Ach so.
Da wollte ich nur darauf hinweisen. Aber Entschuldigung, mach mal weiter mit der Genrebeschreibung.
Nein, ich meine nur, das ist ja wahrscheinlich jetzt ein Promotext, den die selber verfasst haben. Ja, genau. Und da sagt man ja immer gerne, ja, wir sind keine Schublade zu stecken und so. Das ist ja.
Aber es geht mir um das konkrete Bild des in die Schublade
stecken. In die Schublade stecken, ja, das habe ich schon verstanden. Ja, genau. Du meinst, darauf sollten jetzt alle Bands zukünftig verzichten, dieses
Bild zu gebrauchen. Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt schon ein bisschen oft gehört.
Ja. Dann nimmt den Backofen.
Ja,
kann man keinen Backofen stecken.
Ja, genau. Passt in keinen Kuchen.
Kuchenblech, genau.
Ja.
Und trotzdem ist es ja so, dass du die Musik anhörst und denkst so, ja, wenn man jetzt irgendwie den Begriff Chanson damit einfügen würde, dann würde das für mich schon irgendwie bei der Beschreibung her Sinn machen, oder?
Ja, es ist so ein bisschen so eine Musik. Ich finde es auch echt ganz gut. Also ja, nachdem ich das geguckt habe, dann irgendwie nochmal den Impuls im Streaming, das nochmal so zu hören, weil mich das nochmal so interessiert hat.
Ja, schöne Lieder, muss man sagen. Ja.
Genau, ist so ein bisschen so eine, also Element of Crime ist ein Rieseneinfluss, glaube ich. Aber auch so An Mai Kantareit, Gisbert zu Knüpphausen sicherlich, aber auch so ein bisschen dann noch so ein bisschen dieses Chansonigere, was von so Max Prosa oder Felix Mayer.
Ja.
Sound ist irgendwie sehr europäisch, sag ich mal, ist auch so immer so ein bisschen Balkan-Beats, so ein bisschen World-Music drin, ist nicht so Indie-rockig oder so. Und das ist eine Münchner Band, ich finde, das passt auch irgendwie ganz gut nach München.
Auf jeden Fall, würde ich auch
sagen. Weil das so, auch so auf der Platte auch nochmal mehr als live, haben sie nur ein Saxophon dabei, auf den Aufnahmen auch viel so Bläsersätze. Also München hat ja auch Moob Mama oder Brass Banda ist ja auch so ein bayerisches Ding oder diese Jazz-Rausch-Big-Band, ne? Da gibt es irgendwie so ein Bläser-Swag in München.
Jazz-Rausch-Big-Band habe ich noch ein Plakat gesehen, da stand drunter Bangers Only.
Ja, gut, sehr gut. So schreibt man eine Werbung nämlich. Sehr, sehr gut, finde ich sehr gut. Genau, ist irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen in der Mitte, so ein bisschen. Und textlich, sage ich mal, auch schöne Lieder, auch unpeinlich, sind jetzt aber auch keine Texte oder Sprachbilder, die mich jetzt wahnsinnig überfordern oder sowas beim Hören, sondern so auch irgendwie so holt ganz gut ab. Ich kann mir vorstellen, dass das eine breite Mischung abholt an Leuten.
Ich kannte die Band übrigens schon, denn ich hatte ein Plakat gesehen auf der Straße hier in Neukölln und da war ein Saxophon drauf und da dachte ich, was ist denn da los?
Jazz.
Ja, Jazz. Und dann seitdem folge ich denen auf Instagram, deswegen kannte ich das schon. Aber genau, Konzert besucht habe ich noch nie. So, am Anfang wird Flo ja zu seiner Band befragt. Also genau, Band ist jetzt der ist schon mal die erste Frage. Ist es eine Band? Es ist ja, der Protagonist wird erstmal selbst genannt, auch im Bandnamen.
Ja.
Florian Paul und die Kapelle der letzten Hoffnung. Darauf muss er natürlich auch gleich Bezug nehmen, dass es doch eigentlich irgendwie schon eine Band ist. Andererseits, ja, das kommt dann ja erstmal nicht so rüber. So, das gibt es ja relativ oft. Bruce Springsteen und The E Street Band, dann würdest du ja auch nicht sagen, es ist eine Band. Das ist halt, das ist der Boss.
Ja, das ist irgendwie eine feste Band, feste Formation, aber mit einem klaren System, wie auch viele Bands funktionieren. Er ist der Hauptsongwriter und der so das Gesicht der Band, der auch wahrscheinlich am meisten Arbeit reinsteckt.
Ja.
Und er hat aber seine festen Leute, die Bock haben, das mit ihm zu machen.
Ja.
Die sicherlich auch nicht austauschbar und beliebig sind. Aber das ist jetzt keine so Band, die, glaube ich, alles zusammen entwickelt oder so.
Nee, er ist der Songschreiber.
Aber das ist ja auch durchaus ein Modell, was es oft gibt.
Ich denke auch manchmal so bei Bands, die das nicht offenlegen und aber einen Bandnamen haben, die sind ja vielleicht auch unehrlich. Also wenn es jetzt nicht offengelegt wird, dass Campino letztlich alles bei den Hosen entscheidet, es ist ja vielleicht auch nicht ehrlich. Man könnte ja auch sagen Campino und die Toten Hosen.
Ja, ich
weiß nicht, wie die arbeiten, aber.
Ich weiß auch nicht, ob der diese Suche nach absoluter Ehrlichkeit, ob Ehrlichkeit und Transparenz. Ob das irgendwie so eine erkenntnisgewinnende Kategorie ist, keine Ahnung, man nennt sich halt als
Ensemble. Genau, was halt später gesagt wird bei dieser Band, ist, dass halt alle anderen Mitglieder ja auch noch in anderen Bands mitspielen.
Genau, so ist glaube ich auch. Das sind auch übrigens, ist auch eine super Liveband, man sieht die auch spielen.
Ja.
Finde ich, haben irgendwie super Sound und Zusammenspiel und so, also wirklich gut, auch super Musiker.
Ja.
Wollen wir jetzt auch mal über die Form nähern?
Bitte.
Ist eine, jetzt im Gegensatz zur Hafti-Doku, eher so ein bisschen Indie-mäßiger, sage ich mal, auch gefilmt, so Handkamera, aber auch gern mal so ein bisschen schon geguckt, dass man auch mal so bei Kerzenlicht was filmt oder mal so einen interessanten Kamerawinkel so von außen durchs Fenster rein und so. Also ich finde die auch ganz ansprechend gefilmt. Weil es ist so
ansprechend gefilmt.
Genau, ja. Also es ist irgendwie auch, es ist jetzt nicht NDR 3 Nord-Doku mit so diesem ganz klaren, also mit so einem öffentlich-rechtlichen Nachrichten-Style, sondern irgendwie, da gibt es irgendwie schon so einen Anspruch. Lustigerweise, der Florian Paul selber ist der Off-Erzähler,
ja,
der so ein bisschen bedeutungsschwer so aus dem Off erzählt. Kann man sich auch fragen, wie man das findet, aber ja, funktioniert. Und es wird aber auch lustigerweise so ein bisschen so die vierte Wand gebrochen, weil man sieht sehr oft auch die Kameraleute selber im Bild. So
ist
die Angel und die Journalistin. Ja. Wobei, ohne dass sich aber auch die Journalistin, Regisseurin, die das macht, die tritt auch selber auf, so spricht mit denen, aber ohne sich irgendwie auch so blöd selber da in Vordergrund zu spielen, sondern man hat da ein sehr gutes Maß, selber vorzukommen.
Genau, sie stellt sich gar nicht vor, aber hin und wieder spricht sie halt mit Florian Paul über bestimmte Dinge.
Das fand ich sehr gut.
Ich auch sehr gut, weil genau, wir kennen das zur Genüge, dass erstmal ganz viel über die jeweiligen Macher des Films gesprochen wird, bevor man irgendwie das Thema mitbekommt. Ja. Nervt mich auch immer unglaublich, deswegen Props dafür. Genau, Offenlegung der Doku-Situation ist mir auch aufgefallen. Das wird sogar verbalisiert. So, geht mal aus dem Weg jetzt da mit der Kamera und solche Sachen. Das ist halt einfach Teil der Form, um offenzulegen, ja, hier wird auch tatsächlich was dokumentiert. Und ich finde das auch irgendwie sympathisch. Also,
ja, fand ich auch gut gemacht.
Ja. Und ich finde auch sehr gut die Inszenierung von der Tristesse, die dargelegt wird. Weil du sagst, es ist irgendwie schön gefilmt.
Ja.
Aber man muss ja wirklich sagen, die Motive, die sind nicht leicht zu filmen. Also so Raststätten-Tristesse ist jetzt auch gar nicht so leicht in Deutschland irgendwie ansprechend zu ästhetisieren. Das ist gar nicht so leicht, würde ich sagen. Oder Kleinstadt-Tristesse und so. So dieser realistische Touralltag durch Deutschland vor allem. Auf diesen Autobahnen und so. Also das zu ästhetisieren, ist eine ganz schöne Aufgabe. Ja. Das wird dann teilweise mit so einem Eistee gemacht, der in so einer Plastikflasche schwappt und so auf der Autobahn.
Funktioniert irgendwie gut.
Aber was über die Ästhetisierung am Anfang noch gesagt werden könnte, ist ja, dass man ihn auch so sieht in so einem bohemisierten Lifestyle. Er im Taxi, er in der Bar in München. Kleines Berlin-Bashing auch, dass es alles nicht so dreckig ist in München natürlich, aber trotzdem auch irgendwie, da werden gute Getränke getrunken.
Ja, da wird er ganz gut eingeführt, finde ich, weil was an dem Florian Paul interessant ist, also so ist, wie der Doku gezeigt wird, sie reden ja auch kurz, es gibt ganz am Anfang so eine Metaebene, warum machst du das eigentlich? Ja, ich glaube, das bringt der Band was. Es wird ein bisschen offen gelassen, ob der Erber meint erfolgsmäßig oder vielleicht auch personal growth. Kann er auch sein, dass er das meint. Und genau, und dann ab da, wo dann quasi er inszeniert wird, zwangsläufig durch die Doku, ist diese Taxiszene, finde ich, sehr interessant. Und die darauf folgende Szene, wo er seine Eltern besucht. Ja. Weil wir haben mit Florian Paul, haben wir es mit einem super nahbaren, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das hören, bitte nicht böse sein, aber einem wahnsinnig durchschnittlichen Typen zu tun.
Ja.
Also irgendwie nahbar dadurch, aber er sieht irgendwie total normal aus, auch so nicht so greifbar, ist irgendwie kein subkultureller Typ. Er hat so Surferhaare, aber wieder so eine Brille, die so ein bisschen sagt so, ich bin studentisch, so, ne? Ja. Und so Klamotten, total Normcore, alles weißes T-Shirt, schwarze Jeans, es ist alles so ganz normal. Also jetzt, wenn du das mit Haftbefehl vergleichst oder sowas, der in Gucci-Anzügen rumläuft. Und er sagt halt auch, ja, Berlin ist mir irgendwie zu groß. Ne, oder weiß nicht, zu groß sagt er nicht, aber er sagt, feiern interessiert mich nicht. Ich gehe halt gern in die Bar. Und das ist wahnsinnig relatable, ne?
Ja,
so richtig so ganz normale, so ein bisschen so gerade ausstudierte junge Männer. Und Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin, Umland von Wuppertal. Also irgendwie bürgerlich, aber doch provinziell gleichzeitig. Oder jetzt fernab vom Großstadttrubel. Also man kann darauf Bezug nehmen. Und viele Leute, die das gucken, können sich daran irgendwie wiedererkennen. Man hat es nicht mit einem Freak zu tun.
Ja, genau. Einer von uns.
Ja, genau.
Was ich finde, wirklich sehr gut dargestellt ist, ist, wenn du halt mit Bands dieser Größe auf Tour bist, was das konkret bedeutet.
Ja.
Also warten auf den Veranstalter auf matschigen Parkplätzen und solche. Also die, solche Szenen sind wirklich, das ist wirklich absolutes Gold. Das
in Hamburg hinterm Indra, genau.
Ja, es ist Doku-Gold, weil das ist wirklich, also wie oft hast du diese Situation selbst erlebt, wenn du irgendwie, die spielen halt so, glaube ich, so Clubs 200, 300 in München, glaube ich, mal auch irgendwie ein bisschen größer.
Das ist im Ampere.
Ja.
Ein Laden neben der Muffathalle, da ist die Bühne breiter als der Raum tief.
Ja.
Aber habe ich auch schon öfter gespielt.
Aber auch mal irgendwie, also auch mal 100 Leute oder so, also in der Provinz und dann machen sie irgendwie wieder einen Auftritt in der Pommesbude.
Ja, also ist aber so alles dabei.
Ist irgendwie so alles dabei. Aber diese Tourrealitäten, wenn du halt in ich sag mal, in diesem Mittelstand des Pop-Tourings irgendwie stattfindest, das ist wirklich einfach herrlich anzusehen, wenn du das alles mitgemacht hast.
Ja, das ist, aber sowas haben wir selber auch wirklich oft gemacht, ne? Genauso im Sprinter sitzen, man hängt da so irgendwie, probiert zu pennen.
Stinkende Toiletten, nicht mal eine eigene im Backstage, das ist irgendwie auch Thema. Es gibt noch nicht mal eine eigene Toilette im Backstage. Man muss irgendwie zu den Leuten raus.
Auch ein Konzert in Wuppertal im Loch, wo wir auch mal gespielt haben. Ja, was ich in sehr guter Erinnerung habe, den Laden. Ja. Weißt du, da kamen wir an, wir hatten beide wahnsinnig schlechte Laune. Du, glaube ich, wegen Bremen und ich, glaube ich, weil ich keinen Bock hatte, meinen Kontrabass durch die Fußgängerzone zu schleppen. Und dann hatten wir aber einen wirklich richtig guten Abend da im Loch.
Auf jeden Fall.
Genau, tatsächlich, also für tourende Musiker auch einfach schön zu gucken, ne?
Ja, auch schlechte Laune im Backstage und so, es wird einfach wunderbar dargestellt, so Katerstimmung. Man muss sagen, Alkohol ist immer Teil der Erzählung, mit Grappa wieder auf Sendungen irgendwie, es ist so, immer viel Rotwein wird getrunken und so. Ist natürlich aber auch Teil der Texte, muss man auch sagen.
Ja, ist Teil der Texte und ist auch so, dann werden auch so zwei Fans interviewt, die dann das entdeckt haben in der Playlist bei zwei Flaschen Vino.
Ja, bei zwei Flaschen Vino, aber die würde ich gleich auch nochmal Bezug nehmen, weil das eine grandiose Szene ist.
Ja.
Aber generell so Drinks in der Bar, damit geht es ja los, Bier im Pool, ne, viele Zigaretten. Also es bedient schon auch das Klischee des selbstzerstörerischen Künstlers auf der Suche nach Liebe und Verbundenheit.
Ja, aber so in so einer total soften Version. Ne? Es ist so,
genau, also es ist nicht Haftbefehl, der sich die Nase wegkokst.
Genau. Es wäre halt edgier, wenn die straight edge wären, wäre es edgier. Haha, doppelt gemoppelt. Ne?
Ja, genau. Ich denke halt, es ist dadurch, dass es irgendwie auch so in den Texten der Musik auch so präsent ist, habe ich mir so die Frage gestellt, inszeniert die Doku vielleicht auch einfach die Themen der Texte? So die Musik, ist es eigentlich, vielleicht eigentlich eher so eine Art Musikfilm, mehr als eine Doku, so, wenn darauf so sehr Bezug genommen wird und auch auf diese Suche in der Ferne, sie begleitet ihn nach Mexiko oder so.
Genau, sie fahren dann noch nach Mexiko, da entsteht auch der absolute Money-Shot, wo er so von hinten gefilmt ist gegen das Gewitter.
Ja.
Genau, stimmt, du hast völlig recht. Dadurch, dass es auch natürlich die ganze Zeit unterlegt ist mit der Musik dieser Band, hat man das Gefühl, das soll auch alles so ein bisschen so die in der Bio benannte Trinkerromantik haben. Und die aber auch so konterkariert wird, weil dann wird so gefragt, und freust du dich, du spielst jetzt in einem Laden, wo schon die Beatles gespielt haben?
Das ist auch großartig. Und dann sagen die so irgendwie, jetzt gleich Soundcheck oder sowas.
Jetzt, genau, ne? Keine Ahnung. Und das sind so schöne Momente, das finde ich toll, dass die da drin sind, weil die fangen dann wieder so ein, wie es halt so ist.
Ja, genau, einfach so Touralltag, Tourrealität. Nee, wir sind jetzt hier gerade nicht ergriffen von den Beatles. Nee, gerade müssen wir auf den Veranstalter in der Pfütze warten.
Ja.
So. Ach, übrigens, weil du ja gerade das Loch angesprochen hast, liebe Grüße natürlich an Mike Olof.
Hi.
Das ist eine sehr spannende Szene, weil da lässt sich Susi, die übrigens ja auch den Bass von Markus Miller spielt.
Ja.
Ich dachte, wir sind Jazz-Podcast, ich sollte es erwähnen.
Den Markus Miller Signature Bass, oder?
Ja, nee, aber sie lässt sich filmen, wie sie an diesem abgefuckten Flügel des Lochs.
Ja. Auf dem du auch schon mal ein Konzert gespielt hast.
Nein, ich habe dann nicht den gespielt. Es wurde gesagt, der ist zu abgefuckt. Ich habe dann einen Upright gespielt, dass der irgendwie angemietet wurde.
Ja.
Und sie wird aber gefilmt, wie sie an dem sitzt und ein Lied singt. Und irgendwie, das ist eine tolle Szene, weil man merkt, es gibt so Spannungen in der Band. Da kommt ein Bandmitglied vorbei und erträgt nicht, dass sie irgendwie gerade da im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und äfft sie so nach. Und dann merkt man so, das sind auch so Dynamiken, die kommen mir bekannt vor.
Das ist wie wenn du dir den Kontrabass im Backstage schnappst.
Genau, und Blue Bossa spiele ich gerne auf dem Kontrabass.
Genau. Ja. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, das stimmt. Aber das ist wirklich eine tolle Doku. Ich finde, die kommen auch nicht doof rüber. Also,
Genau. Sehr sympathisch.
Sehr sympathisch. Irgendwas. Genau, und am Ende sind sie noch im Studio. Hier bei Tobi Siebert, schöne Grüße im Studio. Also, Tobi Siebert sitzt sich an den Reglern, aber bei ihm im Studio. Sehr gutes Studio. Könnt ihr, glaube ich, alle mieten, euch einmieten. Genau, kleine Werbung für Tobi. Weiß gar nicht, ob er das macht. Aber auf jeden Fall, da war ich irgendwie auch schon. Und habe das wiedererkannt und mich gefreut.
Aber genau, er hin und wieder bemüht sich, und das ist diese Beatles-Szene so gut, weil der Film bemüht sich um so einen Pathos, den ja auch die Musik gerne so darstellen möchte. Ja. Also, weil das ist ja so, ist so Teil der Musik auch.
Ja.
So das große Gefühl und so. Und dann an dem konkreten Beispiel spürt man, dass hier schon die Beatles gespielt haben, und dann, das ist so geil, dass das so runtergeholt wird. So. Also,
absolut.
Also.
Wie fandst du denn?
Hier ist alles grau und gleiches Soundcheck, ist, glaube ich, so die Antwort.
Wie fandst du denn die Szene mit dem Veranstalter in Potsdam? Das ist doch auch so ein bisschen was du wahrscheinlich gut kennst, so dieses so ganz nah am Veranstalter und direkt angeschrieben, und er hat gesagt, er macht's, und jetzt kommen wir jedes Jahr und so. Das ist auch auch so Tourrealitäten, ne?
Ja, das sind Tourrealitäten.
So, jetzt habe ich dich, tut mir leid, glaube ich, bei Haftbefehl wollte ich nicht so richtig bei dir mit einsteigen in deine Ideologiekritik. Vielleicht schaffe ich es, dich so ein bisschen abzuholen hier mit meiner Ideologiekritik. bei der Doku. Ich bin gespannt, weil es schwebt so ein bisschen was im Raum, wie sagt man.
Geht es jetzt aufs Ökonomische?
Genau, der Elefant im Raum, genau ja. So, das wollte ich sagen. Es schwebt so ein bisschen, das ist interessant und das ist was, was ich öfter gesehen habe in den letzten Jahren. Wir haben schon mal über diese Voltaire, Roland Meyer de Voltaire-Doku gesprochen vor 150 Folgen. Ja. Es gibt noch so eine Doku, vielleicht kommen wir da kurz noch drauf, NDR Nord-Reportage über eine junge Musikerin Stine aus Hamburg, ist relativ kurz. Und auch hier wieder, es geht viel um Ökonomie.
Ja.
Und das schwebt immer so im Raum. Das ist so eine bestimmte Erzählung über Musiker, so dieses Ökonomische. Ja. Lohnt sich das eigentlich? Wie viel verdienst du? Wie viel Geld macht ihr mit der Tour? Was wollt ihr eigentlich? Und dann wird so darüber geredet, ja, wir würden schon gern ein bisschen erfolgreicher sein, aber auch muss ja nicht gleich Olympiastadion sein, aber 500 Leute wären schon gut.
Ja, also das
so,
ist ja wirklich,
dass wir davon leben könnten. Und so, und das ist immer so, das ist was mich wirklich unangenehm berührt. Ich weiß gar nicht, ob es das Thema ist oder die Form, dass immer so ein bisschen investigativ dann doch so dekonstruiert werden muss oder dargestellt werden muss. Ah, es ist alles so total schwer und es kriegt dann plötzlich doch so was Bausparvertragmäßiges, als würde einem so die Kamera sagen wollen, Junge, überleg dir das gut.
Ja.
Bist du dir auch wirklich sicher? Willst du nicht was Anständiges lernen? Und das schwebt da irgendwie so mit.
Das schwebt da absolut mit. Und naja, die Kamera erzählt es ja auch. Wir haben 6 Leute on the road bei diesen 200er-Läden und so. Und dann wird halt darauf Bezug genommen und die werden die Ziele formuliert. Und jetzt ist ja die Band ja auch in einem Dilemma. Die möchte natürlich mehr Leute, weil mit 6 Leuten on the road, bei der Zuschauerzahl ist ja klar, da bleibt nicht viel hängen.
150 Euro auf der ganzen Tour. Ah, nee, Quatsch. Nee, nein, Bullshit. Das habe ich gerade verwechselt mit der Stine-Doku. Entschuldigung.
Ja, also es bleibt nicht viel hängen, das sagen sie auch so. Es bleibt
bei null, genau. Ich glaube, sie sagen,
bei null,
genau. Sie haben nie draufgezahlt. Das
sagt. Ja, sie haben nie draufgezahlt. Das ist ja kein, wir verdienen
also,
hier Geld.
Dann, so. Und jetzt wird es plötzlich ganz traurig, weil jetzt ist es plötzlich eigentlich ein Hobby.
Ja, da wird es ein Hobby. Und zum anderen ist die Band ja in dem Dilemma auch ausdrücken zu müssen, was sie denn eigentlich damit erreichen wollen. Und jetzt die Ziele zu hoch zu stecken, da wissen sie ganz genau, das tut man nicht. Weil das von dem Zuschauer nicht gutiert werden würde, ne? Wenn man sich zu hohe Stil und sagt, ich will mega Popstar werden. So. Deswegen sagen sie solche Sachen wie, ja, wir wollen uns ja auch treu bleiben und 500er Läden wären gut. Also ich möchte mich auf keinen Fall verbiegen, ein bisschen erfolgreicher halt so. Also das können wir auch schaffen und so. Und dann sagt sie auch die Managerin, die irgendwie auch öfter mitfährt, meint, sie gibt dem irgendwie so 2 Jahre, dann wären wir da und so. Also da merkt man auch so gleich so, das ist halt so ein Planspiel für die.
Ja.
Und dann wirklich die Szene in, ich glaube, es ist im Oldenburg, im Cadillac, die ist ja wirklich auch Gold wert, weil Florian Paul ja dahinter sitzt, während 2 Fans interviewt werden. Ich glaube, die wissen nicht, dass Florian Paul das mithört und gefragt werden, ja, was, wie kommt ihr heute her und was, wie findet ihr die Band und. Dann erzählen sie diese besagte Anekdote, sie hatten das beim Vino irgendwie kennengelernt. Und dann werden sie auch genau danach gefragt, also was wünscht ihr euch für diese Band? Und dann meinen sie ja eigentlich, also ein bisschen größer könnte es schon werden, aber es ist irgendwie auch cool, so nah hier im Cadillac, es wäre schon cool, wenn wir die da auch irgendwie nächstes Jahr wieder sehen könnten und so. Das heißt, es wird sofort gezeigt, der Fan will das auch nicht. Der Fan will auch nicht, dass du zu groß bist. So, der möchte auch dabei gewesen sein, das kleine Geheimnis hüten, was er selbst für sich hier entdeckt hat. So.
Ja.
Das ist so ein Klischee, was da bedient wird, was die Künstler offensichtlich auch so verinnerlicht haben, dass sie selber schon gar nicht mehr diese Wünsche ausdrücken. So. Mhm. Ja, natürlich möchte ich einfach so erfolgreich wie möglich zu sein. Das kann man ja mal sagen, so Caro Wahl-Style.
Ja, finde ich auch. Ja, so,
das ist, ich fahre Porsche.
So, ja, das
ich
ist
möchte
so
den Preis.
Ja. Genau. Das muss, kann man vielleicht auch kurz sagen, genau, es gibt diese Reportage, die heißt Traumberuf Musiker auf NDR Nord-Reportage, wo eine junge Sängerin aus Hamburg, Stine, Nachnamen, weiß ich gerade nicht, aber genau, könnt ihr gucken. Super sympathische junge Frau, so begleitet wird in ihrem Alltag. Erst bei einem Gig mit den Coverpiraten in Beutzenburg, dann bei ihren Unterrichtsjobs an der Volkshochschule, dann hat sie noch in der Hamburg School of Music hat sie noch so einen kleinen Verwaltungsbürojob und am Ende spielt sie dann ein Gig mit ihrer Band im Haus 73. Und auch da wird dann so gefragt, was willst du denn? Und so, ja, ich würde mich ja freuen, wenn ein paar Leute kommen. Und man muss immer so sagen, man muss sich immer so in protestantischer Bescheidenheit üben.
Ja, das ist schrecklich, ne? Das ist genau das Gleiche da. Ich möchte auch jetzt kein Megastar sein und so. Ja. Also das brauche ich nicht und so. Und die Eltern sagen ja auch, Hauptsache, du kannst davon gut leben und so.
Ja.
Aber man muss ja mal wirklich die Realität da ansprechen. Du kannst davon nur gut leben, wenn du eigentlich sowas wie ein Megastar bist. Also alles andere, ne, das ist eigentlich die Frage mit der der ich abschließen wollte, gibt es eigentlich sowas wie Mittelstand im Pop? Wahrscheinlich gibt es das gar nicht.
Ich glaube es nämlich auch, weil es ist leider, und das wissen wir beide auch und auch viele Leute, die wir kennen, solange du nicht wirklich mit deiner Band oder deinem Projekt wirklich gut im Sattel sitzt, erfolgsmäßig, bleibt es wahnsinnig lange prekär.
Absolut. Und auch die Ziele, die formuliert werden, die 500er-Läden bei Florian Paul, also wenn der dann einmal im Jahr einen 500er-Läden-Tour macht durch Deutschland, also da wird auch keiner von leben können.
Nein. Ja. Also es ist so tatsächlich der Erfolg. Und ich meine, das machen halt diese Dokus ganz gut. Deswegen passen die gut in diese Zeit. Post-Corona, der Tourbus ist teuer, die Crew ist teuer, die Deals werden schlechter, die Veranstalter wollen nicht mehr ins Risiko gehen. Sachen, über die wir auch schon tausendmal hier geredet haben. Ja. Ist das interessant, dass dann solche Dokus auch Kind dieser Zeit sind? Weil es ist eigentlich klar, wenn es nicht Bombe läuft, wird es schwierig.
Ja.
So, und das können wir auch selber auch aus unserer Lebensrealität sagen. Auch wenn, was weiß ich, keine Ahnung, die Höchste Eisenbahn jetzt toll auf Tour geht oder, was weiß ich, der Lambert viele Plays hat, auch wir leben nicht ausschließlich von irgendwie einer Band oder einem Projekt, sondern machen Kram. Also ohne jetzt bei dir eine Filmmusik oder ich am Theater, läuft es halt auch nicht. Also auch wir sind so eine Art Mittelstand, der nicht irgendwie durch seine künstlerischen Projekte den Arsch komplett im Trockenen hat, sondern es bleibt auch auf einem höheren Niveau, meinetwegen, bleibt es immer aufregend.
Ja.
Und vor allen Dingen halt diese Erzählung, dann habe ich es geschafft. Wenn dann erstmal 500 Leute kommen, dann können wir gut davon leben. Ja, du kannst dann vielleicht ein Jahr davon leben, wo es gut läuft. Aber du kannst auch in 5 Jahren dann vielleicht nicht mehr davon leben, weil sich dann keiner mehr dafür interessiert. Und als Profimusiker leben heißt eigentlich, sich permanent irgendwie neu adaptieren.
Genau.
Und wenn ich diese Erzählung immer von vorne mache, immer so der Aufstieg, dann tue ich immer so, als würde ich irgendwann irgendwo ankommen. Aber das ist Bullshit.
Ja.
Also diesen Zustand gibt es wahrscheinlich wirklich, wenn du jetzt die Band Fool's Garden bist und diesen Welthit Lemon Tree hast und das dann schaffst, durch weltweite Tantiemen innerhalb von 2-3 Jahren ausgesorgt zu haben. Aber das ist eine absolute Ausnahme.
Ja, ja. Es wird ja so ein bisschen erzählt, dass über eine Säule, und das ist vielleicht auch das, was du sagen willst, eine Säule der Musikindustrie, man eventuell ein Auskommen generieren könnte. Und da meine ich, da ist es jetzt auf dem Live-Markt scheißegal, ob du 200, 300 oder 400 Leute ziehst. Vor allem, wenn du deutsche Texte irgendwie hast und dann irgendwie in Deutschland tourst und Österreich und Schweiz. So, da sagt sowieso jeder Veranstalter ja, mehr als einmal im Jahr wirst du hier nicht spielen können. Ja. Also das kann man sich einfach ganz einfach zusammenrechnen. Frag KI, wenn du willst, ob da ein Lifestyle mit möglich ist, so weiß nicht, sich eine Familie durchbringt oder so. Das ist ja irgendwie schwer.
Also
so.
Ist für ihn nochmal wichtig, auch nochmal, ich weiß nicht, ich will jetzt auch keine Träume kaputt machen oder sowas. Ja. Ich glaube, es wissen die Protagonisten, wissen das auch selber.
Was ich mir gewünscht hätte, glaube ich, ist, dass die halt einfach mutiger sagen und so, natürlich, also wir machen das hier nicht zum Spaß.
Ja.
Und das wird bitte auch hier mal nicht so dargestellt, so, sondern natürlich ist das Musik, die Potenzial hat, auch richtig viele Leute anzusprechen, sonst würden wir das ja wohl nicht machen. So. Und das ist halt eine Ansage, die man sich, glaube ich, irgendwie nicht traut, weil man dann irgendwie rüberkommt als unsympathisch oder als würde man sich selber nicht irgendwie richtig einschätzen können oder so. Ich weiß nicht, ich finde, das sollte Leuten zustehen, dass man solche Wünsche hat und die soll man auch formulieren dürfen.
Genau, das schließt aber auch so ein bisschen an was an, nämlich so diese Erfolgserzählung dieser bürgerlichen, vielleicht eher so Indie-orientierten, zumindest vom Geschmack orientierten Künstler, im Gegensatz zu den Rappern wie Haftbefehl. Rapper gehört das zum guten Ton zu sagen, bling, 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 Saudi-Arabi Money Rich. Und das gilt nach wie vor, glaube ich, so ein bisschen als Makel zu sagen. Man möchte gerne erfolgreich sein. Es gibt aber später eine Szene, wenn sie in Mexiko sind, wo dann der Florian Paul, glaube ich, im Pool sitzt und schon oder glaub, auf der Veranda und dann sowas sagt wie, ich habe schon jetzt gerade Bock, mich mit richtig großem Pop zu beschäftigen. Ich habe richtig Bock so auf so richtig Pop, aber das soll halt cool sein. Also da sagt er eigentlich ja ein bisschen was, was dem so entgegenwirkt. Ne? Also, er hat dann schon Bock auf Pop.
Ja.
Und das ist auch vielleicht näher an der Wahrheit als so dieses, so 500 würde schon reichen. 500 Gäste. Ja.
Ja, genau. Also Mexiko, der Künstler sucht Inspiration in der Ferne. Da werden auch ein paar Klischees bedient trotzdem. Die Ideen müssen zu einem kommen. Man darf es nicht zu sehr wollen. Naja, gut, du sagst ja gerade, das will er dann vielleicht auf einmal doch. Aber er spricht eigentlich da von der Inspiration.
Ja.
Also er liegt in der Hängematte und raucht und auf einmal macht es Peng.
Ja.
Und dann sucht er nach seinem Notizblock, weil er eine gute Idee hat.
Ja.
Und so. Das ist hier eine Dauerbrenner der Künstlerdarstellung.
Ja.
Ich finde sie grundfalsch.
Das ist so gerecht.
Ich finde sie grundfalsch, weil auch der Umgang mit Inspiration ist Übungssache. So, also irgendwie rumzuliegen und zu warten, dass es Peng macht und dann zack, hast du das Album fertig. Das ist so eine Darstellung, die ertrage ich nicht. Also wirklich, da wäre ich wirklich ganz fuchsig. Da würde ich sagen, da muss man als Künstler auch nicht mitspielen. Also ich weiß, dass das gerne gesehen wird. Ich weiß, dass das so eine romantisierte Idee von Kunst schaffen irgendwie ist, die halt gerne erzählt wird, weil halt Leute darauf reagieren und dann dadurch irgendwie was Transzendentes erkennen können und so. Aber es ist halt einfach nicht wahr.
Der Kuss der Muse, ne? Der Muse im Whirlpool, genau. Ja. Und jetzt plötzlich hatte ich die Idee.
Ja
gut, manchmal stimmt es vielleicht auch, aber klar.
Ja, normalerweise aber auch das geht mit Übung einher. Also auch
genau, man setzt sich eigentlich morgens ran und arbeitet dann wie im Büro und dann hat man was.
Ja,
Ich
finde, dadurch entsteht ja auch dieser Blick, dass halt irgendwie man sagt, willst du nicht was Anständiges machen, weil halt dadurch ja irgendwie suggeriert wird, dass man nicht richtig arbeiten würde. So.
Ja.
Wenn du halt da in der Hängematte liegst und wartest, so, dann ist ja leicht zu kommentieren mit so, ja, das ist eine Arbeit, der würde ich auch gerne nachgehen.
Ja.
Und ich finde, da muss man ein bisschen entgegenwirken. Und das tut die Doku auf anderen Ebenen ja sehr gut und zeigt, was es bedeutet, Ochsentour durch Deutschland und so. Also das ist harte Arbeit, die da auch gezeigt wird und so. Aber auch in der Inspiration, finde ich, kann man auch irgendwie Arbeit darstellen. Also das muss nicht immer über so einen komischen Metakram geschehen.
Ja, absolut. Ja. Aber auf jeden Fall sehenswert, oder?
Also auf jeden Fall, super Doku, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Sehr empfehlen. Genau, diese NDR-Doku, die du vielleicht auch noch kurz ansprechen wolltest, Traumberuf Musikerin, der harte Weg zum Erfolg. Ich meine, da steckt es ja schon im Titel, worauf sie hinaus will. Lasst es bleiben, Leute.
Ja. Die finde ich so richtig, ich finde
die ist schrecklich
total, ich finde die total super, ganz sympathische junge Künstlerin, die auch nur leidend wirkt oder sowas. Sondern
nee, die ist sympathisch, das stimmt.
So, die ist am Hasseln, die hat irgendwie 3 Jobs, die verdient aber auch nicht schlecht. Es wird dann so, also es ist so ekelhaft sezierend, diese Doku, dass es dann heißt, 2500 Euro netto verdient sie. Ich glaube, sie hat natürlich starke Unsicherheiten dadurch. Und sie muss viel hasseln, aber ich finde das jetzt auch nicht absurd wenig. Klar, in Hamburg machst du da keine großen Sprünge mit, also spielt in Hamburg, aber die verdient so Geld, gutes Geld.
Ich finde das jetzt nicht.
Es ist ja auch so, dass sie noch
absurd,
dass sie unterrichtet, ne?
Sie unterrichtet.
Ja, aber es wird so prekarisiert irgendwie und das finde ich auch irgendwie nicht. Also so kommt es bei mir an. Da haben wir so ein bisschen so einen merkwürdigen, onkeligen Off-Erzähler.
Ja.
Stine fährt nach der Arbeit noch zur Volkshochschule und gibt einen Gitarrenkurs. Sie spielt mit ihrer Rockband und er spricht das Wort Rock dann auch so rockig aus. Also das hat mich unangenehm berührt.
Mich hat das auch sehr unangenehm berührt, weil ja auch dann eine Geschichte erzählt wird. Also die Geschichte, die dort erzählt wird, außer dass das hier alles wahnsinnig schwierig ist, ist ja, sie möchte ein Konzert machen im Haus 73 und wünscht sich 100 Leute und das klappt nicht. Und sie ist natürlich trotzdem am Ende irgendwie zufrieden mit ihrem Konzert, konnte aber auch nicht so viel proben. Weil sie hat
immerhin 70.
Ja, 70, genau. Da wird so eine Geschichte erzählt von, ja, guck mal, so schwierig ist das.
Genau,
und so. Willst du das wirklich? Und ich meine, ich würde diese Doku jedem empfehlen, der Kinder hat und nicht möchte, dass die Musiker werden. Also das ist, glaube ich, dann die richtige Doku dafür. Aber es hat was Paternalistisches, Onkeliges und irgendwie, es gefällt mir auch überhaupt nicht, weil jeglicher Idealismus, der vielleicht im Musikmachen auch drin steckt und so, wird da halt überhaupt nicht dargestellt.
Jeglicher Idealismus.
Ja, also Spaß an der Sache.
Ja.
Also
Ich finde, man sieht den Spaß. Ich finde, die Doku tut alles dafür, das zu problematisieren. Aber eigentlich sieht man doch, dass ihr irgendwie, also sie wirkt so, als würde es ihr gut gehen damit.
Absolut richtig.
Ja.
Das ist genau das. Die Doku möchte eigentlich das negieren, was du siehst.
Und die ist auch schön, dann geht sie auch zu den Eltern und die weinen dann, weil sie das neue Lied vorgespielt bekommen.
Ja, das ist irgendwie süß.
Ja. Muss man, aber ich habe auch an dich gedacht übrigens, weil sie sagt ja, sie konnte nicht so viel proben, nur 4-mal. Das wäre für dich der absolute Horror. Stell dir mal vor, du müsstest 4-mal für ein Konzert proben. Sehr viel zu viel.
Ja, ich habe auch zu tun.
Haben wir auch eine Folge zu irgendwo, wie gern du probst.
Ich würde ja gerne mehr proben, aber ich finde, die Probeumstände sind immer so
so schwierig. Sehr gut.
Muss ich an dich Kellern.
Was ich übrigens auch, und das ist so ein bisschen diese Schere zwischen dem, was erzählt wird und dem, was man sieht. Was mich halt auch nervt, ist, diese Stine, ich weiß nicht, wird das mit Spitzen S ausgesprochen?
Ja, ist eine Hamburgerin.
Oh, so Stine.
Stine.
Das, was man da eigentlich sieht, ist eine ganz normale Musikerexistenz.
Ja.
Man unterrichtet, man hat vielleicht eine Band, man spielt noch mit so einer Dienstleistungsband, also in dem Fall die Coverpiraten.
Ja.
So. Und das ist ein Musiker live.
Ja.
Und ich finde, da sprechen wir auch viel zu wenig drüber, über so ganz normalen Musikerkram, was man so macht, sondern wir wollen immer diese Erzählung vom Erfolg und vom Durchbruch. Und das finde ich auch so blöd. Nämlich auch bei Florian Paul ist es auch so, diese ganzen Musiker aus der Kapelle der letzten Hoffnung sind super Musiker, die spielen alle in zig Bands, wenn man die mal stalkt. Der Florian Paul hat auch irgendwas studiert, glaube ich, mit Medienkomposition und so. Man merkt ja auch, die sind ja auch irgendwie versiert. Es wird aber trotzdem immer diese ganze Erzählung, und ich habe manchmal auch fast das Gefühl, wir machen das auch zu oft, wird immer so beschränkt auf so der Erfolg mit der eigenen Musik und so. Aber es gibt irgendwie ein Leben vor und nach dem Durchbruch.
Ja.
Und das ist dann nicht immer nur so dieses, also wie du es vorhin schon sagst, ich kann ja nicht jeden Tag vor diesen 500 Leuten spielen, die ich dann ziehe. Ja. Und das ist dann mein Leben, sondern ja, also ich meine, da tun wir an anderer Stelle ja, versuchen wir auch mal so ein Musikerleben zu beschreiben, außerhalb immer von diesem einen blöden, wann kommt der Durchbruch-Narrativ?
Ja.
Oder?
Genau. Absolut. Ja.
Das nervt auch einfach.
Es nervt. Ich finde es auch, das ist schrecklich und das hat irgendwie etwas Abwertendes. Da frage ich mich dann halt doch, bringt dann so eine Dokumentation der Band eigentlich was? So, weil eigentlich bleibt so ein Gefühl von, läuft nicht Gefühl, wenn du es gesehen hast. Und das ist halt die Frage, will man das als Fan eigentlich? Aber vielleicht möchte man es auch. Vielleicht sehe ich das falsch, aber ich denke, eigentlich ist man immer gern dabei, wenn Erfolgsgeschichten erzählt werden. Und das ist in diesem Fall ja nicht wirklich so. Obwohl ich die Doku gut finde und so, aber ich habe das Gefühl, es bleibt so ein Eindruck von so, läuft nicht so richtig. Und ich weiß nicht, ob das verwertbar ist für die Band. Weil er wird ja am Anfang gefragt, warum machst du eigentlich mit?
Ja, genau.
Und dann antwortet er, also wir kennen uns ja, das sagt er relativ offen, und ich habe das Gefühl, das könnte der Band was bringen. So, und es ist besser als die Social-Media-Option. Das ist eine geile Antwort. Also wirklich Props dafür, weil das kann ich absolut fühlen, dass man denkt so, was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Da will jemand eine Doku über mich machen, dann mache ich mal lieber das, als die ganze Zeit irgendwie auf Instagram rumzuhängen und da irgendwie zu sagen, hier Tickets, und so. Und aber wenn halt die Darstellung am Ende, und ich weiß nicht, ob es die auch so, aber ich glaube, die ging's auch so, dass das so ein Gefühl bleibt von so, ganz schön schwierig, ob das etwas ist, was letztlich dem Erfolg der Band eigentlich zuträglich ist oder nicht. Was meinst du?
Ja, irgendwie will die Doku, sowohl bei der Norddoku als auch bei Florian Paul, nimmt die Doku eigentlich auch so ein bisschen die Rolle ein dieser beiden Vinotrinker, die das so entdeckt haben. Ja. Aber eigentlich soll es auch nicht zu groß werden. Eigentlich möchte man, weil man möchte eigentlich diesen Fokus haben auf dieses so, ich irgendwie so
ich hab's
nahbare, entdeckt. Ich möchte erfolgreich sein, aber es ist überhaupt nicht die Antwort auf deine Frage nach dem Social Media.
Nö, also das musst du nicht drauf eingehen. Da ging es mir um die Frage, bringen solche Dokus was diesen Bands? Und das ist ja der ursprüngliche Gedanke von Florian Paul, daran teilzunehmen, ist ja genau der. Weil er halt so genervt ist von Social Media. Denkt er so, aber das ist vielleicht die bessere Option. Deswegen, wenn da jemand so Bock hat, jetzt so einen Film draus zu drehen, der ja auch wirklich ästhetisch schön anzusehen ist und vielleicht, die kennen sich ja offensichtlich, der weiß womöglich, die macht gute Filme und so. Genau, und dem gegenüber steht aber halt ein Narrativ, das jetzt nicht unbedingt eine Siegergeschichte irgendwie erzählt. Und da frage ich mich manchmal, ist das eigentlich etwas, was zieht? Also
ja, ich glaube irgendwie bei Florian Paul vielleicht ein bisschen, ich glaube bei Stine gar nicht, in der Nordreportage, bei Haftbefehl ganz viel. Wenn man es aus der Hand
kriegt. Ja, Haftbefehl, andere diese Grundannahme, weil der ist ja eh mega erfolgreich.
Ja, ich weiß nicht, natürlich, ich weiß es nicht. Man unterwirft sich natürlich dann dem Narrativ der Doku. Man hat es dann doch nicht. Eigentlich ist das, was du vorhin bei Haftbefehl schon sagtest, man hat es dann ja doch nicht in der Hand.
Ja.
Und irgendwie entscheidet dann die Doku halt eine Geschichte über so einen Aspekt von dir zu erzählen, nämlich über diesen Erfolg. Und ich sag mal ganz vorsichtig, weil jetzt, wir haben es ja schon ein bisschen mit so Normalos zu tun. So flippig sind die irgendwie nicht, dass ich wahnsinnig eingenommen bin von so irgendwas Krassem. So, also es ist halt nicht.
Ja, aber das ist ja etwas, das steht ja einem Erfolg nicht im Weg. Also nee, das ist ja etwas, was mittlerweile sogar zuträglich sein könnte.
Was?
Manchmal.
Das Normale?
Ja, dass halt da nicht irgendwie so exaltierte Leute irgendwie im Vordergrund stehen, sondern halt so man das Gefühl hat, Mensch, das könnte einer wie ich sein und so. Das ist etwas, da gibt es ja gute Beispiele.
Ja.
Gerade in deutschen Raum, wo ich sagen würde, doch, klar.
Also meinst du jetzt also Ann May Kantereit ist zwar erfolgreich, aber die machen ja gerade nicht solche Dokus über sich.
Nein, ich meine, mir geht es jetzt um, dass halt dort Künstlertypen dargestellt werden, die nicht so exaltiert sind.
Genau, also was ich damit meine mit normal, die haben halt keine krasse Geschichte zu erzählen über ihre Drogensucht oder sowas.
Sowas, ja, ja.
Genau, aber man sieht diese normalen Elternhäuser und sowas.
Ja, ja.
Aber wer fällt dir denn da ein? Also woran musst du denken, an die Durchschnittlichkeit?
Nein, ich meine jetzt nur vom Auftreten her.
Ach so, ja.
Ja, ja.
Das ach so, klar, halt, nee, klar, sowas kommt,
glaube ich, gut an. Das kommt eigentlich gut an, würde ich sagen, ja.
Nee,
ja.
Nur aber auf die Frage, bringt es der Band was, sich so zu zeigen?
Ja, das ist halt die Frage, die bei mir am Ende des Films so ein bisschen im Raum stand. So.
Ich glaube, vielleicht ist so eine Band wie Anvil ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Hast du das gesehen? Ja,
die natürlich.
Erfolglose Metalband
Anvil. Ja, das wollte ich am Anfang drauf Bezug nehmen, ja. Weil genau, das ist ja eigentlich so der Ursprung dieser Art von Dokus,
ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also Anvil, eine Metalband aus den 80ern, so Hair Metal, die auch mal so bei großen Metal-Festivals gespielt hat, aber eigentlich nie Durchbruch hatte. Und die werden dann wirklich so begleitet, auch auf einer Europa-Tour, wo dann wirklich in Prag kaum jemand kommt und so.
Ja.
Und die haben, glaube ich, so richtig.
Die Prügeleien mit dem Veranstalter, das weiß ich noch. Der wird sich geprügelt.
Aber da ist auch das Narrativ ein anderes. Da ist nicht das Narrativ, wir sind jung und wollen es jetzt schaffen, sondern das ist das Narrativ, wir haben es vor 20 Jahren nicht geschafft und sind aber irgendwie immer noch dabei.
Ja, ist also, es sogar noch ein bisschen anders, weil sie hatten ja eigentlich einen ordentlichen Hit. Sie waren bei diesen
vielen Bands. Sie hatten
einen guten Start. Sie hatten einen guten Start, waren bei diesen vielen Bands mit dabei, Metallica und so. Das wird ja am Anfang dieses Riesenstadion gezeigt.
Genau,
so.
Ja.
Wo alle Bands irgendwie was geworden sind, außer Anvil, irgendwie was Megadeth, genau. Metallica und so. Und
genau.
Deswegen hatten sie eigentlich einen guten Start und so, hatten auch einen Hit, der irgendwie den Leute kannten und den ja auch Leute immer noch kennen. Ja. Teilweise in Japan kommen dann ja irgendwie auf einmal Leute.
Ja, ja, ja.
So, aber ich musste auch an Anvil denken, weil das halt so ein Ursprung ist von so Dokus über Bands, bei denen es nur so mittelgut läuft.
Genau, aber das ist bei Anvil ist es so auf die Spitze getrieben, dass es dann schon wieder funktioniert. Ich weiß es nicht. Mein Eindruck ist jetzt bei Florian Paul und bei Stine geht es eher um. Da ist die Band eigentlich nur Versuchsobjekt, anhand denen man erzählt, wie schwierig Musik machen ist oder künstlerische Tätigkeiten.
Genau, und das ist nicht so richtig zuträglich für Künstlerpersönlichkeiten oder für die Darstellung von Künstlerpersönlichkeiten, würde ich sagen. Ist so ein bisschen mein Eindruck. Trotzdem, sehenswerter Film. Und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, das ist schädlich für die Band. Also das würde ich auch nicht sagen.
Überhaupt nicht.
Das ist trotzdem, allein dieses Kulturerzeugnis hat ja schon einen künstlerischen Wert. Und eigentlich tolle Sache. Man kann sich eigentlich nur dafür bedanken, dass es das gibt.
Was mir einfiel dabei, wir hatten mal mit Die höchste Eisenbahn vor vielen Jahren auf Tour mal eine Person, die im Journalismus, eine journalistische Person, mit auf Tour 2 Tage, die in einer Zeitung so einen Artikel schreiben wollte, so, wie ist das mit einer Band auf Tour?
Ja.
Und dieser Artikel, den fand ich so wahnsinnig beschissen. Also ich fand den auch scheiße geschrieben. Und es war auch so, und jetzt bin ich hier so Backstage mit der Band und es kommen so und so viele Leute und die wollen auch irgendwie mehr. Also dieser Artikel hatte auch so diesen Fokus auf dieses, wie ist das so als erfolgreiche Band oder eine Band, die gern erfolgreich sein will. Und ich habe so gecringed beim Lesen.
Ja.
Also ich selber bin davon total unangenehm berührt. Von diesem Fokus auf diese Ökonomie. Also, und das ist, glaube ich, fast 10 Jahre
her. Ja, also da muss ich sagen, ich finde es auch wirklich mutig von Florian Paul, dass der das mitmacht.
Ja.
Ich glaube, ich hätte es auch nicht ertragen. Also, weil, dieser Fokus auch auf die ökonomische Seite, dann halt diese durchaus ja ästhetisierte Art und Weise zu touren, aber die ja wirklich keinerlei Glamour mitbringt.
Ja.
Es gibt ja diese kurzen Momente, also das Schöne an Popmusik und am Musikmachen ist ja, dass du einmal am Abend behaupten kannst, alles ist super, nämlich auf der Bühne. So, und alles drumherum ist halt nicht so. Und irgendwie ist das doch ganz schön, dass das nicht unbedingt immer so dargestellt wird, finde ich, für mein Leben. Also ich glaube, ich könnte das nicht ertragen, wenn das so gezeigt werden würde und hätte da ähnliche Gefühle wie du, die gerade beschrieben hast.
Ja.
Aber trotzdem, wenn ich es dann sehe, kann ich natürlich wunderbar relaten. So.
Ja, klar. Ja. Ich kann auch super, also ich bin dankbar, das gesehen zu haben, aber genau, wie gesagt, als ich mal in der viel softeren Version davon war, war ich wirklich, hab mich das wahnsinnig angecringed.
Genau, man möchte das eigentlich nicht. Also ich würde sagen, von mir würde ich auch sagen, ich möchte eigentlich so nicht dargestellt werden. So, nee. Selbst wenn da irgendwie was dran ist. So, ne? Genau. Mhm.
Ja.
Ich habe einen Podcast, da habe ich Kontrolle darüber, wie ich dargestellt werde.
Genau.
Ja.
Ja, und sollen wir diesen Podcast jetzt mal auf einer heiteren Note beenden? Oder?
Ja, hast du noch was?
Ja, mir ist noch was aufgefallen. Und ich habe doch letztes Mal über Pelze gesprochen, diesen Pelzladen in Wiesbaden.
Ja.
Und da bin ich kurze Zeit später, das ist ja immer so diese Parallelität, bin ich darüber gestolpert, dass ja auch ein berühmter Komponist der Musikgeschichte im Pelzhandel tätig war.
Ach, wer denn?
Und zwar Giovanni Pierluigi de Palestrina, das Schwergewicht der franco-flämischen Vokalpolyphonie. Da hörte ich nämlich eine Radiosendung drüber.
Ja.
Und Palestrina selber ich hatte es mir hier irgendwo aufgeschrieben, um dir das zu erzählen, fand ich sehr gut. Der hat nämlich seine zweite Frau, die er heiratete, die war wiederum die Witwe des päpstlichen Pelzhändlers.
Ja.
Und Palestrina war zu der Zeit am Hofe des Papstes in Rom Kirchenmusiker, Komponist. Ah, okay. So dass Palestrina dann in diese Pelzfamilie einheiratete und quasi dann noch so ein Side-Hustle hatte als Pelzhändler. Ist das nicht schön?
Das ist wunderbar. Das könntest du dir für deine Zukunft auch vorstellen. So.
Na, ich muss denken an so Duke Ellington, der Schildermaler war. Und ja. Das ist halt so dieses, das war jetzt mehr so zum Thema Musiker mit Side-Hustles und Pelze. Also, dass ja. Palestrina Pelzhändler war, sehr gut. Hört da mal rein. Das klingt alles gleich von Palestrina, aber alles wunderschön wie so, also die schönste Form dieser sehr archaischen Renaissance-Vokalmusik.
Sehr gut.
Und zieht euch euren Pelz an, weil es wird bald Winter.
Ja, super. Des Weiteren bleibt natürlich zu sagen, kauft euch Tickets für all unsere Konzerte. Felix ist auf Tour. Felix ist auf Tour mit der höchsten Eisenbahn.
Ja, genau. Komm, ich sag's einmal an. Höchste Eisenbahn auf Tour. Wir sind in Heidelberg.
Am 21. November in Karlsruhe, am 22. November, 24. Stuttgart, 25. Wiesbaden, spiele ich nämlich wieder in Wiesbaden, 27. November Hamburg, 28. Rostock, 29. Magdeburg, 1. Dezember Köln, 2. Dezember Essen, 3. Dezember Bremen, 4. Dezember Hannover, 5. Dezember Münster.
So, und das nachher beschleunige ich die Stimme, dass sie so ein bisschen...
Okay, alles klar.
Mickey Mausig klingt, wenn ich das
sage. Darf ich auch noch Werbung machen? Ich bin mit Thorsten Nagelschmidt, hat ein wunderbares Buch geschrieben, habe ich gerade im Urlaub gelesen. Es geht um seine Abneigung zu Weihnachten. Wir haben eine Anti-Weihnachts-Revue dafür vorbereitet. Wir werden auch Dezember, um Konkurrenz für eure Konzerte zu machen, auch auf Tour gehen damit. Quer durch Deutschland. Alle schönen Städte, die wir auch in Florian Pauls Doku sehen konnten, werden dort angesteuert. Kauft euch die Tickets und natürlich im Februar die große Gala Lambert & Friends. Da seid ihr natürlich dabei. Kauft euch auch dafür die Tickets, am besten unter Weihnachtsbaum schon mal vorbestellen. Alles, dann habt ihr abgedeckt, alle Geschenke. Weil das ist auch was für die ganze Familie, muss man sagen. Da kommen die ganz großen Stars. Alles klar.
Auch hier habe ich eine Mickey-Maus-Stimme gemacht. Und nicht vergessen übrigens, also dein Kollege Thorsten Nagelschmidt, wer sich da in Vorbereitung der Weihnachtsgala interessiert, war ja beim Reflektor-Podcast.
Ja, da wunderbar. Da erfährt man
auch wirklich viel über dich. Sehr gut. Auch schon wieder, also du bist ja mittlerweile auch indirekt im Podcast. Ich habe ja neulich so sehr gelobt deinen tollen Auftritt im Musikmacher-Podcast. Ja. Jetzt bist du quasi wie so ein unsichtbarer Gast. Wie mein Freund Harvey, sitzt du da neben Thorsten Nagelschmidt im Reflektor-Podcast.
Das ist sehr, toll. Sehr gut. Habe ich mir natürlich auch angehört. Man merkt dann ja auch, wie viel man miteinander so rumhängt, dass man auf einmal so Einfluss hat auf die Meinungen anderer. Und das kommt mir vor wie Fußnoten eigentlich. Fußnoten sind ja in Büchern teilweise. Und das ist ja eine Win-Win-Situation. Also derjenige, der zitiert, stellt unter Beweis, dass er viel gelesen hat. Und derjenige, der zitiert wird, freut sich, dass sein Gedankengut in die Welt gestreut wird. Das wird teilweise vielleicht sogar im Teaser schon so ein bisschen deutlich und da danken wir natürlich Thorsten für, vor allem, weil er ja auch immer viel, viel Input in diesen Podcast reinbringt mit seinem treuen Gedankengut für die Impros. Ihr wisst das gar nicht, es kommt alles bei euch an und wir machen gar keine Fußnoten.
Genau.
Aber vielen Dank dafür, wir sagen weiter so, Reflektor-Podcast hören und nächste Woche hören wir uns einfach wieder.
Ja, jetzt willst du schon wieder abbrechen. Ich muss nämlich noch was
sagen. Ach so, hast du noch mehr?
Na gut, ich wollte hier gerade. Zeitgleich könnt ihr bei nämlich im Reflektor-Podcast hinter der Paywall die verschollene Halloween-Folge hören. Und da gibt's ein Segment, wo ich den Zauber der Horrorfilmmusik erkläre.
Ah, natürlich.
Also quasi beide gleichzeitig irgendwie indirekt im Reflektor-Podcast.
Also wir übernehmen den Laden irgendwann, habe ich das Gefühl.
Ja, Edgar Jazz Wochen im Reflektor-Podcast.
Ja, ja. Genau. Okay, alles klar. Paywall. Das sind wirklich unbezahlte Überstunden, die wir hier leisten. Das muss man wirklich sagen.
Also.
Aber liebe Grüße.
Leute, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.